Alle Systeme auf Go?
Dann kann's ja losgehen.
Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Zur legendären Trilogie um die sagenumwobene Tafel der verschollenen Magier. Und mit dabei wieder der Mann, der seit 16 Folgen treu an meiner Seite steht. Und ich freue mich sehr, ihn wieder ins Boot hineinzuholen. Servus, Dieter!
Ja, servus, Olli. Servus, ein Hallo auch an unsere Fans da draußen. Endlich wieder podcasten. Es war eine lange, harte Woche und ich freue mich jetzt richtig, wieder einen Podcast aufzunehmen und dann gleich so einen gewaltig wichtigen, nämlich der Auftakt von der von dir schon angesprochenen Trilogie.
Manche sagen, es ist der Moto-Hörspiel-Höhepunkt, oder Dieter?
Ja, für mich auf jeden Fall, genau. Und Olli, nachdem wir in den letzten Podcasts obligatorisch immer uns ein Bier aufgemacht haben, heute trinke ich einen Wein. Und zwar deshalb, weil heute gibt's was zu feiern. Und zwar, lieber Olli, weißt du, was wir heute feiern?
Ich weiß es schon und bin schon ganz aufgeregt. Es geht um einen Mann, um einen bestimmten Mann,
ja,
der wieder mit dabei ist. Wir sind wieder nicht zu zweit.
Genau.
Leute wünschen sie es mittlerweile schon, dass wir zu zweit wieder sind, aber wir sind wieder nicht zu zweit. Es ist ein Mann, der eine unglaubliche Odyssee hinter sich hat, von der wir uns dann berichten. Wir haben Briefe bekommen, die sie nach seinem Befinden erkundigt haben. Wir haben Spenden sind eingetroffen, Geldspenden, Organspenden, alles Mögliche. Sie haben sich irrsinnige Sorgen gemacht.
Du sagst es.
Aber jetzt können wir euch mit Sicherheit sagen, es geht ihm gut und er ist heute da.
Er ist heute bei uns, genau, unser Chrissy, The Return of Chrissy, oder soll ich lieber sagen, Chrissy Faces. Herzlich willkommen, Chrissy Faces, herzlich willkommen back im Podcast. Wie geht's dir, wo bist du und vor allem, wer bist du heute, Ritter, Monster oder Robot-Podcaster?
Ja, grüß euch. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Gerade es ist wirklich eine große Ehre. Ihr seid mittlerweile wirklich, wirklich gute Podcaster. Das möchte ich auch einmal sagen. Und ja, ich bin zurück. Ich bin energetisch, ich bin gut drauf und freue mich sehr auf die Folge. Ich bin, um auf deine Frage zurückzukehren, in Wien, wo ich, wie ihr wisst, wohne und sitze da in meinem kleinen Podcast-Studio. Der ist vielleicht manche Hörer.
Ja, bist du umgezogen? In der ersten Folge behauptest du ja, du wärst aus Gurk.
Nein, ich habe nur aus Gurk gesendet in der ersten Folge, aber ich bin nicht aus Gurk. Das ist, hat vielleicht ein Missverständnis da gegeben, ja. Das kann schon sein.
Du hast ja mehrere Podcast-Studios. Leider hast du in Snake Mountain noch keins eingerichtet und da haben wir dich eben nicht gehört.
Aber wir haben viel Zeit dort verbracht, wie ihr immer also erzählt habt schon. Wurde ja gefangen natürlich genommen.
Ganz richtig, ja. Ganz richtig. Und nachdem wir, lieber Chrissy Faces, in der letzten Folge, wo wir mit den Jungs von Reds ein Review gemacht haben.
Ja, großartige Jungs von Reds, großartiger Wrestling-Podcast.
Wunderbarer Wrestling-Podcast. Ja, und nachdem in der letzten Folge das Geheimnis von Man-E-Faces leider nicht erfahren haben können, werden wir aber heute das Geheimnis von Chrissy Faces lüften.
Ja!
Und genau, und da werden wir jetzt einmal von dir hören, ja, was war denn so los? Also nach deiner ersten Folge Sternenstaub, da warst du ja mit dabei, aber da warst du nachher irgendwie unachtsam, oder? Da hat der Skeletor geschnappt, dem dürfte die Folge nicht so gut gefallen haben. Und wo hat er die denn erwischt? Hat er die aufgelauert im immergrünen Wienerwald wahrscheinlich?
Nein, es war in Kärnten in Gurk. Ja, ich war wie du schon gesagt hast, ich habe da ein Podcast-Studio auch und war so am Heimweg, ja, zu Fuß in mein Ferienappartement. Ja, und dann passiert das, dann kann ich mir plötzlich an nichts mehr erinnern und wach plötzlich auf in Snake Mountain, im Verlies.
Wahnsinn.
Und habe die Hände...
Unglaublich. Und wir machen nur blöde Scherze, weißt? Und dir ist es da wirklich so schlecht gegangen.
Ja, es war nicht alles schlecht. Also das Essen war erstaunlich gut. Aber ich war halt angekettet so mit den Händen. Beide so, ja. So oben, so klassisch Verlies. Und der Beastman hat mich liebevoll umsorgt. Und hat mich gefüttert und habe manchmal sogar eine extra Portion Pudding dann als Nachspeise nur bekommen von ihm. Und darum freut es mir sehr, dass er jetzt gerade bei dieser Folge, wo ja das Beastman eine riesengroße Rolle spielt, wobei er viel über den Beastman rauskommt, dass ich gerade da jetzt hier bin. Ja. Genau, ja. Das ist mir passiert und dann war ich lange, lange, lange festgekettet. Ja. Und Skeletor, wie wir in der letzten Folge, habt ihr das Hörspiel dann abgespielt, das wir gemacht haben?
Ja, natürlich, ja. Natürlich.
Ja. Genau, er wollte den nächsten Helden von Snake Mountain, plötzlich nicht von Snake Mountain, weil das ist das Skeletor selbst, dieser Held, sondern von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Wollte er erfahren, aber ich habe ihm nicht gesagt, dass er Prince Charles sein wird.
Wahnsinn.
Wow. Das ist einmal ein Spoiler.
Jetzt habe ich mich verplaudert. Jetzt habe ich den ganzen Folterungen da standgehalten und jetzt plaudert es einfach aus.
Und jetzt plauderst du es einfach aus. Na, Wahnsinn. Ja. Ja, aber vielleicht, Olli, magst du noch erklären, Prinz Charles ist der nächste Held, aber nicht vom Machtschädel, oder?
Na, der nächste Held von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ich verstehe natürlich, lieber Christian, Chris I., dass du das ausplauderst. Bist du wahrscheinlich ein bisschen nervös?
Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt.
Zu podcasten.
Ich bin sehr aufgeregt.
Ja, richtig. Es gibt noch einen zweiten Podcast. Da war er interessanterweise nicht gefangen, der Chris I. Und da hast du manchmal weniger, Chris, oder wie auch immer. Und das ist die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Ja, da aber das ist sie alle, wenn ich die da unterbrechen. Das ist eigentlich nur dadurch gegangen, dass ich über den Hyperraum so einen Dimensionssprung machen konnte.
Oh!
Und wenn ich, also da habe ich mich sehr konzentrieren müssen. Und alle zwei Wochen habe ich einfach genug Kraft wieder gehabt, um dann mental zu senden. Das ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber es war nur mental. Mit Hilfe der Zauberin.
Nein, das habe ich bis jetzt nicht gewusst. Das ist eine Neuigkeit für mich.
Aber was wir gewusst haben, also du hast ja schon gesagt, du hast dich gut mit Beastman anfreunden können da in Snake
Super
Mountain.
Typ. Shoutout to Beastman. Und
Shoutout to Beastman.
Falls er das
und,
hört.
Guter Mann. Du hast dann auch zumindest in der ersten Folge, wo unsere lieben Gäste von Reds, Dennis und Nico, ganz liebe Grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Bei der ersten Gute Folge, Männer. Wo die dabei waren, bei Herr der Wespen, da hast ja du den roten Teppich bis nach Hamburg ausgerollt, haben uns die zwei erzählt. Hast du sie da vielleicht sogar getroffen oder gesehen?
Ich habe sie tatsächlich getroffen, ja. Also, nette Typen, alle drei.
Unglaublich nette Typen.
Wirklich, es war wunderbar.
Alle drei, der Dennis, der Nico und der Beastman.
es war eine unvergessliche Nacht, war schön.
Ja,
man merkt, das Zählen, das ist jetzt natürlich für die nicht mehr so leicht. Ich glaube, das Skeptor hat auch angefangen, dir den Lebensfunken zu entziehen. Und das hat im mathematischen Bereich da, glaube ich, schon mal ein bisschen einen Schaden. Nein,
ich hoffe nicht, dass das so bleibt.
Ja. Lieber Chrissy Faces, wir haben ja gesagt, wir lüften heute dein Geheimnis. Und spannend ist natürlich für unsere Zuhörer da draußen, ja, wie bist denn du aus Snake Mountain entkommen? Und ich glaube, man darf es sagen, oder? Du hast einfach, du hast den Eisvogel dazu benutzt und hast mit ihm auch eine Liaison begonnen.
Ja, es war eine kurze Affäre. Ich weiß nicht, ob man das Affäre, jetzt thematisieren muss. Es ist, aber
müssen wir nicht thematisieren. Ich finde das nur einen ziemlich guten Kniff, weil wir wissen ja alle, der Eisvogel steht ziemlich auf dem Man-E-Faces. Mhm. Und du hast dir dann gedacht, du malst da einfach auch drei Gesichter auf und verkleidest dich und bist der Chris E-Faces.
Ziemlich ungute Aktion in Wahrheit, gell? Wenn man so, also einfach den Eisvogel so hinters Licht zu führen.
Ja.
Extrem clever.
Extrem clever, weil der Eisvogel ist mit dir abgehauen aus Snake Mountain.
Ja.
Du untreue Seele hast ihn halt dann verlassen.
Ich habe mich so schnell als möglich aus dem Staub gemacht, natürlich. Ja. Bin abgesprungen, du warst nur 3 Meter hoch, sind wir noch geflogen, haben wir einfach runtergehauen. Ja. Verstehst du? Einfach auslassen. Und der Seite hat überhaupt nichts gecheckt.
Genau. Ja, gut abgerollt.
Abgerollt und ab in den Wald.
Ja. Verstehst du? Ja, voll super. Ja. Aber schau, was du nicht gewusst hast, lieber Chrissy Faces, ist nämlich, dass auch der Merman, der alte Schwerenöter, eine Geschichte gehabt hat mit dem Eisvogel. Und der war dann natürlich ganz erbost. Und der hat, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, der wollte dann unbedingt das Geheimnis, das der Merman nämlich wissen wollte, hast du was mit dem Eisvogel gehabt oder nicht? Und drum hat er dich dann auch wieder geschnappt und in diese Augenhöhle von dem riesigen Drachenschädel eingesperrt, wo du letzten Endes, wo wir dich befreien haben können. Mhm. Gott sei Dank.
Ja, es war
knapp. Weil ich sag das, der Merman, der hätte die wirklich nur fertig gemacht. Das
ja, ich muss ja sagen, Merman überhaupt ziemlich ungute Person. Ich hab, als Kind hätte den immer sehr gerne als Spielfigur gehabt und ich werde mir jetzt da, es kommt ja in der nächsten Welle der neuen Masters, werde ich mir schon besorgen, aber so. Erstens einmal die Aktion mit mir, voll ungut, ja. Und jetzt habe ich mir heute als Vorbereitung zum zweiten Mal übrigens die Folge, über die, um die es heute geht, angehört. Und da auch Merman, ich meine ganz ehrlich, der Auftritt von Merman, unsympathler. Wobei, er haut dann ab, zum Glück wird er noch, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein kleiner Spoiler jetzt schon vorweg, er wird von einem Floh dann noch ziemlich gebissen zum Schluss, gell, und taucht ab.
Es war eine Laus.
Eine Laus, ja, gut, danke, Dieter. Eine Laus?
Vielleicht hättest du es nur ein drittes Mal hören sollen.
Wenn ich nur die Zeit dazu gehe, ich meine, ihr lacht jetzt drüber, aber es war tatsächlich, ich habe es zum richtigen Zeitpunkt gehört. Das hat mir voll taugt, das hat mich abgeholt es hat mich unterhalten. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon aufs Weiterhören. Ich hab dann nur so eine halbe Stunde Zeit gehabt, nachdem ich fertig war mit dem Hörspiel und wollte schon die nächste Folge reingeben, weil wirklich wissen wir, wie geht es jetzt weiter mit Merman vor allem? Das interessiert mich schon. Merman und Skeletor sind ja für mich eigentlich im Streit auseinandergegangen. Das ist ja nicht so gut. Werden sie die wieder zusammenfinden oder nicht? Aber das, glaube ich, ist Aufgabe der Folge 17, wo die Jungs von Reds wieder da sind. Oder wer ist da? Der Shaggy, weiß man das? Wer kommt denn?
Man weiß es noch nicht genau. Man weiß es noch nicht genau. Jetzt bist du mal du da. Vielleicht kommst sogar du, vielleicht kommst alle sieben. Oder wenn es du zählst, werden es ungefähr so viel werden.
Vielleicht kommt der Biest,
aber, noch,
oder?
Ja, denk jetzt da
mal. Ja,
ich würde mich auch mal interessieren, so eine Folge aus der Sicht von Beastman.
Naja,
wie er das so erlebt hat.
Aber erst nachdem er das Skeletor bearbeitet hat, oder vorher? Weil vorher, es war einer der intelligentesten Wesen seines Volkes.
Das war neu. Schon, wir sind mitten, Chrissy Faces, du bist mitten in der Folge drin. Und ja, wie gesagt, man weiß nicht genau, wer wird bei der nächsten Podcast-Folge von uns zu Gast sein. Aber was man weiß, Chrissy Faces, und da möchte ich dich auch beruhigen, was auch immer du für Geschichten gehabt hast, He-Man hat natürlich nichts verraten. Würde er auch niemals tun. Das war in der
Gentleman.
Letzten Folge ganz klar.
Gentleman.
Weißt du, über alle...
Der Gentleman.
Über solche... Der Gentleman genießt und schweigt.
Da ist der He-Man erhaben. Wirklich.
Genau. Ja.
So ist es. Bezüglich Gäste wollte ich nur sagen, anything can happen in dem Machtschädel, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist wie da Anfang der 90er in der WWF. Da hat auch jederzeit halt irgendwas passieren können. Das war crazy times und genau so ist es bei uns. Und apropos crazy times, lieber Dieter, bevor wir da jetzt in medias res gehen, jetzt muss ich dich mal was fragen. Na wirklich, weil das brennt mir auf der Zunge.
Bin schon gespannt. Wieder mal, starten wir wieder mal mit einer persönlichen Frage, oder?
Nein, wir starten nicht mit einer persönlichen
Frage, gerne immer.
Sondern du behauptest ja, jede Folge für Folge, Eternia wird nicht untergehen. Und wenn doch, dann erfahrt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel. So, hast du jetzt was zum Erzählen oder nicht? Das ist die große Frage. Ist Eternia untergegangen in der Folge 16?
Ihr werdet es am Ende erfahren, weil am Ende werdet es natürlich wieder preisgeben, ob Eternia untergegangen ist oder nicht. Aber da greifen wir jetzt nicht vor, lieber Olli.
Aber so viel möchte ich schon mal verraten. So knapp war es noch nie.
So knapp war es noch nie.
So knapp war es noch nie.
Natürlich. Sie sagen es in der Folge, glaube ich, 3-4 Mal. Dass man es wirklich auch weiß, ja. Okay. Das ist knapp. Ja.
Na, aber dann sprichst du das schon an, weil was ist in dieser Folge wichtig? Was müssen wir, womit werden wir uns beschäftigen? Also einmal, wie funktionieren Weltraumspiegel, oder? Wie werden die gebaut? Wie können Maschinen unter Wasser funktionieren? Ja, vor allem mit die Wie funktionieren die On-Off-Switches? Und, Olli, eine Frage, die ich mir stellen werde in dieser Folge. Wie viel Sauerstoff passt in eine Stahlflasche? Weil da werden wir auch hören, gar nicht so viel, oder?
Jawohl, richtig. Das wird ein Thema, das wir sehr, sehr ausführlich diskutieren werden. Der Christian freut sich schon sehr drauf, der Chrissy, auf die tiefe Analyse.
Ich meine, ich habe das Glück, ich bin Advanced Open Water Diver. Insofern kann ich zum Thema Tauchen sehr viel sagen. Und Hiemen ist aber ein sehr, sehr guter Taucher, das kann ich auch schon vorweg schicken. Aber hey, ich will da nicht vorgreifen. Eines nach dem anderen.
Genau, wir starten wie immer mit dem Cover. Mit dem Cover starten wir. Und zwar sieht das Cover folgendermaßen aus. Wir sehen He-Man in einer dunklen Umgebung. Es ist ein bisschen steinig und auch ein bisschen algig. Und es erscheint aus dem Dunkel der Kopf einer Schlange. Sehr, sehr bedrohlich. Und er erhebt das Schwert gegen diese Schlange. Wie findet ihr zwar dieses Cover?
Ich glaube, es ist eine Höhle und er steht beim Ausgang der Höhle, Olli. Mhm. Ich finde das Cover sehr kindlich gezeichnet und die Pose vom He-Man finde ich sehr, sehr schön und fast übertrieben erotisiert, wenn du mich fragst.
Ja, sag ich nur mal was für unsere Wrestling-Fans. Er schaut aus wie der Randy Orton, der was am Anfang genau die gleiche Pose immer macht.
Ja, aber das freut mich voll, dass du das sagst, Chrissy Faces, nämlich ich finde die Pose auch super, wirklich. Was mir da auffällt, also He-Man oder auf diesem Cover ist er nur Haare und kein Gesicht. Ein bisschen so wie der Joey Tempest von Europe, kommt mir vor. Viele Haare, wenig Gesicht. Und diese Fellhose, oder? Die zieht sich ja da
Die ist ziemlich eng, ja, weil sie geht überhaupt nicht runter über die Beine. Ja,
ja, und er steht wirklich in einer sehr sexy Pose da. Also das muss man ihm lassen. Das hat er.
Und jetzt sehr kleine Schuhe. Ja. Er lebt auf kleinem Fuß.
Kleine Füße und kleine Finger ist mir auch aufgefallen bei dem Cover.
Ja, und komisches Profil.
Aber trotzdem. Das Cover ist trotzdem sehr gelungen, finde ich. Also wir haben ja schon ein paar Covers jetzt uns auch angesehen. Lieber Olli, du weißt das, wo nicht wirklich Gänsehaut aufgekommen ist. Aber dieses Cover, muss ich sagen, finde ich ziemlich cool. Allerdings habe ich es nie gecheckt, wirklich nicht. Ich habe es erst jetzt in Vorbereitung auf den Podcast gecheckt, weil ich habe nie kapiert, dass das eine Unterwasserszene ist. Ich habe mir das auch immer gedacht, okay, der He-Man steht da, ja, und das ist eine Seeschlange, die da daherkommt. Und ich habe es nie gecheckt, weil ich mir gedacht, wo kämpft der He-Man da irgendwie draußen vor der Burg oder so gegen Schlangen? Ich habe es echt als Kind nie kapiert und auch später dann nicht. Jetzt ist es mir erst wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist natürlich unter Wasser, ja.
Ja, lieber Dieter, lieber Chrissy. Und vor allem auch, liebe Hörerinnen und Hörer, das kann kein Mensch kapieren. Es ist nicht möglich. Es steht hier Nacht über Castle Grayskull. Dunkle Nacht auf diesem Cover. Es ist schwarzer Himmel und der He-Man kämpft einfach in der Nacht gegen ein Monster.
Ja, das könnte ein Berg sein, genau, der beleuchtet ist, zum Beispiel mit Flutlicht und hinten ist Nacht. Ja.
Noch Skifahren in Castle Grayskull.
Genau.
Nee, und ich glaube ja, dass er, ihr seht ja seine Hand, dass er genau in der Hand, warte mal, das ist die linke, dass er da eigentlich diese 4 Minuten Sauerstoffflasche eigentlich gehabt hat. Aber dann haben sie die Zeichner gedacht, ja, nein, das schaut jetzt aber nicht so gut aus, die gehen wir weg. Aber
die Schulter da gerade und springt gleich mal rein. Nein, liebe Leute, das ist wirklich, um da jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, das ist eine Irreführung. Das ist ein Nachthimmel mit Monster und ich habe das auch jetzt erst das erste Mal so richtig kapiert, dass
danke,
das unter Wasser
Dieter.
Ist. Schreibt uns das bitte in die Kommentare, wie es euch dabei gegangen ist. Ich muss mich jetzt wieder bemühen, ein bisschen mehr Hochdeutsch zu reden, weil das ist ein hochdeutscher Podcast. Schreibt uns das bitte in die Kommentare, ob ihr das damals kapiert habt oder ob ihr da auch ähnlich wie wir auf der falschen Fährte wart. Das würde mich sehr interessieren. Es gibt aber einige Möglichkeiten. Wir sind da auf Instagram, auf Facebook, bei, also He-Mans Machtschädel, natürlich auch YouTube, Kommentare lesen wir. Alles interessiert uns, was ihr davon hält.
Was auch interessant ist, finde ich, dass das Schwert so ein klares, dünnes, fast so ein Säbel nur, ist überhaupt nicht das He-Man-Schwert.
Das ist sehr gut beobachtet, lieber Chrissy.
Ja, klar. Ja, dafür bin ich da.
Weil
ja.
es schaut tatsächlich nicht so aus wie das Zauberschwert. Ja. Das ist richtig.
So, liebe Leute, wir kommen jetzt zur Rollenbesetzung. Dieter, Chrissy, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wir sind schon relativ langes mit dem Geplänkel in zeitlichen Rückstand, möchte ich fast sagen. Den Battlecat, vielleicht verschieben wir den noch einmal. Obwohl er wirklich, wirklich dieses Mal absolute Top-Leistung bringt.
Der Battlecat, aber weißt du, wo er noch besser ist? In der nächsten Folge. Mm. Da ist er am Höhepunkt.
Ah ja. Es sind die Schatten eines Magiers.
Ja, ich freue mich wirklich auf Battlecat und auf Cringer, vor allem in der nächsten Folge. Aber in dieser Folge, liebe Leute, hören wir Mechanic, nämlich Douglas Welbert oder Welbert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also er ist in Berlin geboren und er ist ein deutscher Filmproduzent, Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher. Also ich glaube, man wird wahrscheinlich sagen, ja, Douglas Welbert, oder?
Ja, ich glaube auch. Also ist auch ein Sohn eines GIs, glaube ich mal, mit einer Deutschen.
Okay, ja.
Da er noch lebt, können wir ihn ja wirklich auch mal anschreiben und fragen, wie man ausspricht.
Ja, genau. Das werde ich nicht machen, aber Oli,
du bist der Anschreiber. Genau,
lass dich nicht aufhalten. Genau. Aber was ich super finde, er ist der Geschäftsführer der Movie Company und der Zipfelmützenfilm GmbH. Zipfelmützenfilm GmbH, da habe ich mich gefragt, ist das was für Kinder oder für Erwachsene? Weiß man nicht. Aber was man weiß, ist, er ist mit Evil Lynn verheiratet. Was sagt sie dazu?
Also das ist ein Kracher.
Er ist tatsächlich Ehemann der Katja Brücker, die wir in der Folge 13 Skeletor Sieg schon besprochen haben. Ja. Also, Mechanic und Evil Lynn, ein verheiratetes Ehepaar. Irre, oder?
Ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn die eine zum Skeletor heute und der andere zum He-Man. Wird vielleicht auch in der Ehe dann die eine oder andere Diskussion hervorgerufen haben.
Ja, die Welt ist nicht schwarz-weiß, was der ist. Es ist so. Die Arbeit ist die Arbeit und privat ist privat.
Ich glaube, dass die zwei das gut trennen können, weil die sind ja schon eher länger verheiratet, nehme ich an, gell? Mhm. Haben Sie die bei den Aufnahmen kennengelernt, beim Einsprechen der Hörspiele vielleicht? Die, da warst du da mehr?
Das habe ich nicht recherchiert. Okay. Was ich recherchiert habe in 5 Minuten Wikipedia-Artikel durchlesen, ist, dass der Douglas Welbert, Autor der Drehbücher der Dan Shocker Romanserien Larry Brandt und Macabros war. Die sagen mir persönlich nichts, dürften aber sehr erfolgreich gewesen sein und wurden auch von Europa unter der Regie von unserer lieben Bekannten, der Heike Dine Körtnick, als Hörspiel umgesetzt.
Also Körting hast.
Körting, sorry, die Heike Dine Körting.
Das macht nichts, dafür bin ich da.
Dafür bist du da.
Ist ja Hörspiel Göttin, genau. Ne? Habt ihr den Podcast schon empfohlen, den wir alle drüben bei den Fragezeichen empfohlen haben?
Bitte? Sagst du einen Satz bitte nochmal?
Habt ihr hier, wenn ihr schon öfters über die Heike Dine Körting hier gesprochen habt, Oliver, habt ihr vielleicht auch den Podcast empfohlen, den wir drüben bei den Händen beim 3-Fragezeichen-Podcast empfohlen haben?
Also habe ich schon richtig gehört.
Ja, Frage.
Also,
ich habe
auf jeden Fall schon mal...
Erstes Hörspiel.
Ich möchte hiermit darauf hinweisen, es gibt auf www.derpodcast.at die wunderschöne Folge von die 3 Fragezeichen. Oder ich glaube, ich habe das nicht ganz kapiert.
Aber ich glaube, das haben wir schon gemacht, Oli. Das hast du schon ein paar Mal gemacht.
Okay, danke, Dieter. Mir geht es nicht um die Hände, sondern mehr um das, was wir in dem Hände-Podcast empfohlen haben. Nämlich einen anderen Podcast, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, wo die Heike Dine Körting zu Gast ist und ganz viel übers Hörspiel machen erzählt. Ja, die macht ja alles nur, was ich weiß, nur sehr analog alles und so. Die macht ja gar nicht digital rein, macht also schneidet nur auf einer analogen Maschine und so weiter. Und da erzählt sie eine Stunde, das ist nur für Leute, die sich wirklich dafür interessieren, wie sowas auch gemacht wird, eine Stunde oder eineinhalb Stunden drüber, wie das Ganze passiert. Ihr habt ja Shownotes, ich schicke dir das dann und vielleicht hast du es ja rein.
Sehr gerne. Danke, lieber Chrisse.
Bitte.
Ja, Heike Dine Körting ist ja auch die Besitzerin von Europa Label. Ne? Hast du noch was zum Sagen?
Da habe ich noch was Mechanic. Zum Sagen zum Mechanic. Ja. Und zwar war er auch die Stimme vom Krümelmonster in der Sesamstraße, nachdem sein Vater Alexander Velvet aufgehört hat, der 30 Jahre lang zuvor die Stimme des Krümelmonsters war. Und was ich ganz interessant finde, Synchronsprecher bei Fernsehserien, er war der Richard Kahn, also der Al Borland von der doch nicht so unpopulären Sitcom Hör mal, wer da hämmert. Die kennt man.
Aber in der ersten Synchronfassung, ne?
Ja, in der ersten Synchronfassung. Also.
Ja. Ich kenn's nicht. Ja, da horcht's mal eine, liebe Machtschädeln da draußen.
Das ist ja, wie du das immer so schön sagst, ein Mehrwert für die Hör mal, wer da hämmert-Fans. Ich war ja kein so großer Hör mal, wer da hämmert-Fan.
Sag die, da hast du nicht dem Olli vor zwei Wochen gesagt, ich soll aufhören damit, Mehrwert zu sagen?
Ja, das stimmt. Ja, völlig richtig. Also das ist für alle Hör mal, wer da hämmert-Fans da draußen eine Info. Eine weitere Info, die, wo ich persönlich schon viel Bezug dazu habe, ist, dass der Mechanic auch in den ganzen Asterix-Hörspielen vorgekommen ist. Und zwar war er dort der Automatix, der Schmied, der sich immer mit dem Verleinix streitet. Und Olli, ich habe dann einfach, weil es mich interessiert hat, mal eine Infopage über die Asterix-Hörspiele aufgemacht. Und es ist unglaublich bei den Synchronsprechern, es kommen alle wieder vor. Asterix natürlich auch von Europa produziert und es sind alle unsere Lieblinge sind dort dabei. Der Karl Walter Dies, der Hans Page, Erik Fesen, der Lutz McKenzie spricht den Quadratus in der Folge Die Trabantenstadt zum Beispiel. Joachim Richard ist dabei und es ist wirklich, also dieser
Wolfgang Völz. Super, ja.
Super, diese Europamannschaft, die Heike Dine Körting, ja, krieg's heute nicht raus, die sie da um sich geschart hat, die haben schon gute Sachen gemacht, wirklich.
Ja, total.
Lieber Dieter, lieber Chrisse, ich möchte jetzt live on air euch einladen dazu, dass wir drüben auf www.podcast.at bei die rechte und die linke Hand des Podcasts zu dritt einen Podcast aufnehmen über Asterix und vielleicht nehmen wir uns sogar eine...
Pass auf, bessere Idee, Olli, bessere Idee. Wir machen einen eigenen Podcast, Asterix macht Hände oder sowas ähnliches und besprechen alle Asterix-Hörspiele dieser Welt.
Das da würde ich allerdings...
Noch?
Also wir schweifen jetzt auch wieder ein bisschen vom Thema ab, aber Asterix ist ein schönes Thema, liebe ich sehr. Da könnten wir die Comics reviewen. Da kenne ich mich besser aus als wie bei den Hörspielen. Aber bin ich natürlich offen für Ideen, aber ich glaube, unser Publikum interessiert jetzt einmal, wer noch alle in dieser Folge so spricht. Und zwar, lieber Olli, spricht der Joachim Richard, ein guter Bekannter, kennen wir, ist in allen Folgen bisher der Stratus gewesen, aber in dieser Folge...
nicht in allen Folgen.
Ja, nicht in allen, beim allerersten war es der Christian Marzirek.
Ja, richtig. Ja. Jemand anderes zumindest.
Ja, jemand anderes. Aber in dieser Folge spricht er wen?
Ja, in dieser Folge spricht er den Trapjaw.
Richtig.
Und das ist natürlich schon sehr verwirrend, muss ich sagen. Unser lieber Andreas van der Meden, auch bekannt als Michael Knight in Knight Rider. Ja, der ist uns natürlich als Trapjaw im Ohr und da passt es einfach nicht. Aber der Joachim Richard ist scheinbar der Mann für alles. Ja. Er ist ja auch immer wieder jemand aus dem Volk. Und diesmal haben sie ihn für den Trapjaw hergenommen. Ich habe gelesen in Foren, möglicherweise ist diese Szene einfach kurzfristig reingenommen worden. Und dann haben sie einfach jemanden genommen, der halt gerade da war und verfügbar war. Und man muss dazu sagen, auch der Triglops klingt ganz, ganz komisch in dieser Folge. Es ist zwar sein Stammsprecher, aber der versucht dieses Mal besonders böse zu klingen. Und ja, das verwirrt einen auch ein wenig als geneigter Stammhörer.
Ja, erwähnenswert wäre noch, dass der Jörg Gilner die Stimme von Cobra Khan, der Stammsprecher von Cobra Khan, diesmal in dieser Folge zu hören ist als einer aus dem Volk, ein Eternier, der seine Besorgnis zum Ausdruck bringt. Ganz kurz.
Ja, und sollte es jemanden geben, der unsere alten Folgen nicht kennt, erstens mal Asche über dein Haupt, lieber Hörer oder liebe Hörerin, und zweitens Merman ist natürlich die Stimme von Kit. Wir könnten jetzt anfangen, auch wieder mal alte Sprecher, die wir in den ersten Folgen, wir haben natürlich schon alle abgehandelt und die Stammsprecher, könnte man wieder mal sagen, wer ist zumindest. Ja. Also Merman ist auch Kit.
Genau. Könnten wir auch einfach nochmal so rausposaunen. He-Man wird gesprochen von Norbert Langer und ist
Magnum.
Ja, okay.
Und von Wunderbare Jahre wird er geheißen Kevin, oder?
Kevin Arnold.
Kevin Arnold.
Also die erwachsene Stimme, die Stimme im Kopf, ne? Die Erzählerstimme ist er. Ja.
Sehr schön.
Stimme aus dem Off.
Also, liebe Freunde da draußen, falls ihr das vergessen habt, hier nochmal die Info für euch.
Muss ich sagen, Merman, das wäre mir nicht aufgefallen, dass das der Kid
ja,
ist.
Ja, findest du ihn vielleicht wieder sympathischer, gell?
Na, unsympathischer Typ.
Ja, der Chrissy Faces hat kein gutes Verhältnis zum Merman, Olli. Das musst du,
ja, wie das soll
musst
ich
dir
denn
einprägen,
auch?
Ja?
Ich akzeptiere ich, absolut.
Ja. Gut.
Ich würde sagen, wir kommen zum Plot und... Wir lehnen uns jetzt mal zurück, lieber Chrissy. Der Dieter erzählt uns jetzt mal, worum es in dieser Geschichte geht, weil er hat
alles gelernt, klar, da können wir nicht aktiv teilnehmen, oder? Da können wir nicht so mitreden oder irgendwas sagen. Das erzählt nur der Dieter alleine, oder?
Er wünscht sich das so sehr.
Soll er den Wunsch können wir ihm erfüllen.
Ja, ich bin professionell und habe mich da professionell vorbereitet. Ihr könnt natürlich gerne kommentieren. Aber lasst mir mal euch...
Es wäre nur schade, weil ich habe mir das Hörspiel zweimal angehört.
Ja.
Und wenn ihr zum Plot, könnt ihr schon was beitragen, glaube ich.
Ja, natürlich. Wie geht's denn los, Chrissy? Erzähl mal.
Also pass auf, Skeletor und der Beastman treffen in den Snake Mountains auf den Webstore und plötzlich erscheint nämlich so ein Spinnennetz, das vor kurzem noch nicht da war. Und dann ist ja schon das erste Lustige mit, sie erkennen Webstore und das Skeletor, glaube ich, sagt was, er kauert im Netz. Da habe ich schon einmal lachen müssen,
ja,
beim zweiten Mal anhören.
Ah. Und jetzt sage ich als Stammhost vom Machtschädel, da bist du jetzt, da vermischst du jetzt Plot mit Analyse der Szenen.
Aber, das mag er gar nicht, der Dieter.
Nein, da bin ich sehr streng.
Aber soweit ist mit Kauern. Das heißt, auf den Wortlaut geht man erst in der Analyse
genau,
ein.
Genau.
Okay. Jetzt einfach straight over.
Jetzt straight over.
Versteht.
Und ich mache das gut, einmal. Okay, ich kann aber gern so ein bisschen an euch das dann zuspielen, wenn ihr wollt. Ja?
Aber gehen wir dann bei der Analyse. Der Dieter übernimmt mehr und mehr den Machtschädel. Das ist ja unfassbar. Am Anfang habe ich eben nur die Wadeln für ihr richten müssen, was, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Da haben wir unterbrechen müssen und war man wieder nicht perfekt vorbereitet.
Ja, ich meine, komplettes Insiderwissen ist ja, wir haben
auf das Handout. Und jetzt.
Wir haben die Folge 1, Olli, wir haben Folge 1 nämlich zweimal aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ja. Beim ersten Mal hat dann in Tida seine Tonspur nicht funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Richtig.
Das ist auch richtig, ja.
Und dann haben wir uns ein zweites mit treffen müssen und das aufnehmen, ja.
Jetzt, Dieter, wenn du schon jetzt so on fire bist, dann würde ich auch darum bitten, dass du vielleicht für die zweite Hälfte dann ein professionelles Podcaster-Mikro zulegst. Das wäre natürlich nur für mich nur ein Wunsch quasi.
Ja, ist auf jeden Fall gut, aber die andere Frage.
Ja.
Das heißt, beim Plot wirklich nur straight Handlung. Gut. Und bei der Analyse gehen wir dann nur mehr Szene für Szene durch und können dann sagen, was wir witzig fanden.
Aber beschreiben die Szene nicht mehr, weil es ist dann klar, was in der Szene passiert und wir sagen dann.
Aber kann ich dann sagen, das habe ich dann lustig gefunden.
Natürlich.
Er kauert im Netz.
Ja.
Aber ich kann nicht sagen, dass es in den Snake Mountains war.
Schau. Das kannst du natürlich. Okay. Du wirst, lass dich führen, so wie mich der lieber Olli geführt hat, führe ich jetzt den Chrissy Faces dann durch die Analyse.
Und wie lange machst du so einen Platz circa?
Ja, das, das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, je nachdem, okay, wie sehr. Ja,
unter 10 Minuten geht nichts, also das kann ich jetzt schon sagen.
Oh, okay, lehn mich mal zurück.
Lehn dich mal zurück. Ja, also, liebes Publikum da draußen, wir gehen jetzt zur Handlung über, was passiert denn in der Folge 16, Nacht über Castle Grayskull. Die Folge beginnt, dass Skeletor und Beastman in den Snake Mountains auf Webstor treffen. Webstor, der eine alte Tafel, eine verschollene Tafel der alten Magier in einem erloschenen Vulkan gefunden hat. Skeletor ahnt natürlich sofort, dass es die Tafel sein muss, die er schon einmal besessen hat und die ihm aber ein Verräter wieder gestohlen hat. Als Skeletor die Tafel in die Hände nimmt, erkennt er sie auch gleich wieder und ist überzeugt, jetzt das notwendige Werkzeug in der Hand zu haben, um die Macht über Eternia zu erringen. Die Tafel beschreibt nämlich einen Bauplan für die Maschine des Schreckens. Und diese Maschine, die soll Skeletor zum Sieg verhelfen. Ja, in Eternis wissen sie natürlich nichts von dem Fund Skeletors. Adam schneidet Rosen im Palastgarten, plaudert mit Orko und Teela. Sie ahnen gar nichts. Und Skeletor baut in der Zwischenzeit in seiner Werkstatt in Snake Mountain schon an der Maschine. Ja, Webstor hat zwar ein paar Bedenken, insbesondere weil Skeletor nicht jede Anweisung auf dem Bauplan auf der Tafel auch richtig versteht. Zum Beispiel fragt sich Skeletor, was damit gemeint sein soll. Sei sicher, dass die Maschine sich dir beugt. Ja, da denken Sie mal drüber nach. Ja, Skeletor ignoriert die Warnung. Webstor traut dem Ganzen aber nicht so ganz. Und er möchte gerne Beastman dazu bringen, ihm mehr über Skeletor und auch über seine eigene Vergangenheit zu verraten. Skeletor sagt nämlich, dass er nicht so ganz unschuldig ist an Beastmans Dummheit. Und Webstor will hier nachforschen und nimmt Beastman mit zu seinen Spinnen in den Wald, wo er Beastman sein Erinnerungsvermögen zurückgeben möchte. Genau. So,
dann... Kann man wieder was sagen dazwischen?
Ja.
Na, nicht beim Plot, oder?
Na, schon.
Erst bei der Analyse.
Würde mich interessieren, da, was du zu sagen hast.
Ich mische mich jetzt mal ein. Also zwischenzeitlich ist dann der Adam telepathisch mit der Zauberin verbunden und er geht nach Castle Grayskull und die Zauberin, die steht auch unter einem Bann, kommt er drauf. Und das Sprechen fällt ihr sehr, sehr schwer und sie kann sich nicht in Soa verwandeln, aber sie kann He-Man gerade noch den absolut richtigen Tipp geben. Skeletor steckt dahinter. Genau.
Ganz
und
richtig.
Plötzlich sind wir wieder in Snake Mountain, wo sich der Krisis sehr gut auskennt. Vielleicht kannst du da jetzt ein bisschen weitermachen. Du bist der Snake Mountain Experte.
Also Skeletor baut mit Trapjaw und Triclops weiter an der Maschine des Schreckens, lässt seine Schergen im Unklaren, wie sie genau funktioniert. Er gibt aber preis, dass die Maschine einmal eingeschaltet für ihn unerreichbar ist und nur durch Merman wieder abgeschaltet werden kann. Und muss, denn sonst wäre Eternia für immer verloren. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gewagter Plan.
Da hast du völlig recht, Chrissy Faces, da bist du nicht alleine. Ja. Auch Webstor traut dem Plan nicht so ganz und Webstor, haben wir gehört, der ist mit Beastman jetzt in seinem Wald bei seinen Spinnen. Und durch Spinnengift versetzt er Beastman auch in eine Trance. Beastman kann sich nun erinnern, was in seinem früheren Leben, bevor er der Helfer Skeletors wurde, was ihm widerfahren ist. Und zwar war Beastman der berühmteste Wissenschaftler seines Volkes. Er wurde von Skeletor dazu gezwungen, die Tafel der Magier zu erforschen. Beastman hat aber sofort erkannt, dass das eine wahre Teufelsmaschine ist, die hier beschrieben wird auf der Tafel. Als er festgestellt hat, dass er die Tafel nicht zerstören kann, hat Beastman, kluger Kopf wie er damals war, die Tafel verändert, so dass es niemand wagen sollte, diese Maschine zu bauen. Das erfährt Webstor hier von Beastman. Zwischenzeitlich kommen ja He-Man und Teela, die den Geist von Castle Grayskull befragt haben, nun aus der Burg Grayskull, treffen auf Orko und Battle Cat und wundern sich. Sie wundern sich, denn es wird dunkel über Eternia, ewige Nacht zieht herauf und ja, sie kennen sich nicht so ganz aus. Und da, wer kann in solchen Situationen helfen? Natürlich unser Waffenmeister Man-at-Arms. Man-at-Arms muss zu Rate gezogen werden.
Ja, ja, der weiß das alles. Der weiß das alles. Er weiß, warum es Nacht worden ist. Er weiß, warum die Weltraumspiegel oben im Weltraum installiert sind. Und er weiß auch, warum der Meeresspiegel, noch mehr Spiegel, warum der Meeresspiegel ansteigt. Und er ist mittlerweile auch schon so weit angestiegen, lieber Christian und lieber Dieter und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass er fast schon über die Burgmauern drüber geht. So wie damals bei Sturm auf Castle Grayskull, wisst ihr es nun?
Genau. Das auch fast so weit. Weil nämlich die Weltraumspiegel das Sonnenlicht bündeln und auf die Pole von Eternia umlenken und das Eis zum Schmelzen bringen. Genau. Und das Meer steigt und steigt an den Burgmauern hoch und es wird spannend, ob Eternia diesmal untergehen wird oder nicht. Genau. Genau, ja, in Snake Mountain feiert Skeletor in ausgelassener Stimmung. Chrissy, hast du das mitbekommen? Obwohl, nein, du kannst das gar nicht mitbekommen haben, weil du warst ja schon befreit.
Ich war gar nicht mehr da.
Du warst gar nicht mehr da. Ja. Verdammt, ja, da hast du mal was versammelt. Weil Merman und Webstor tauchen dann auf und dann ist die Stimmung im Keller, ja. Weil sie konfrontieren Skeletor nämlich mit Beastmans Geschichte. Skeletor tut das so als, oh, ein Unfall. Versucht er dem Thema auszuweichen, aber Merman und Webstor lassen nicht locker, sie möchten sozusagen, oder sie sagen Skeletor, ja, so einen Unfall wollen wir aber nicht, dass sich der wiederholt, und sie konfrontieren ihn hier. Ja, Skeletor muss dann zugeben, dass nach dem Untergang von Castle Grayskull in den Fluten des Meeres, dann, wenn er sozusagen Castle Grayskull und die Masters besiegt hat, dann kann nämlich nur Merman die Maschine wieder abschalten. Er ist der Einzige, der so tief tauchen kann, um die Maschine zu erreichen, denn die befindet sich in der tiefsten Schlucht des Meeres, in der sogenannten Teufelsschlucht, und keiner aus
Todesschlucht, oder?
Ja, wie auch immer, Leute. Auf jeden Fall, kann ich euch eines sagen. Merman denkt nicht daran. Er stellt sich sogar gegen den Skeletor. Er wird die Maschine überhaupt nicht abschalten. Und
ja, warum er auch? Er will ein eigenes großes Reich.
Genau. Er freut sich schon darüber, dass er bald der Herr über Eternia sein wird. Und aber He-Man und Man-at-Arms fliegen rauf in den Weltraum. Sie nehmen den Wind Rider. Jeder von uns weiß natürlich, dass der Wind Rider die falsche Wahl ist. Aber da werden wir später darauf eingehen. Und sie versuchen, die Spiegel zu zerschießen. Und auch da wiederum, jeder, der in Physik aufgepasst hat, weiß, Spiegel, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Ist natürlich keine gute Idee, mit Laserstrahlen versuchen zu zerstören, denn die Laserstrahlen werden abgelenkt auf die Pole. Die Pole schmelzen noch viel, viel schneller, alles vergeblich. Und keiner hat eine Idee, was noch für eine Möglichkeit bestehen könnte, um aus dieser Misere herauszukommen. Aber dann,
nachdem sie festgestellt haben, im Weltraum können sie nichts ausrichten, landen sie auch wieder vor den Toren des Palastes, wo schließlich auch Webstor auftaucht. Und Webstor will nicht gegen sie kämpfen, nein, er will ihnen helfen, die Maschine abzuschalten. Warum? Ja, weil auch sein Spinnenreich den Fluten zum Opfer fallen würde. Und das will Webstor nicht. Deshalb erklärt Webstor He-Man den Sachverhalt. Die Maschine ganz unten am Meer muss abgeschaltet werden. Und He-Man ist auch wild entschlossen, auf den Grund der Meeresschlucht zu tauchen. Und er bekommt, und jetzt aufgepasst, er bekommt von Man-at-Arms eine 4 Minuten anhaltende Sauerstoffflasche. Geil.
Das ist ein bisschen wenig, oder?
Ja. Mhm. Werden wir jetzt gleich erfahren, denn He-Man stürzt sich vom Windrider aus in die Fluten. Die Masters und das Volk, die warten gebannt. Ich frage mich immer, wo genau, weil scheinbar war ja der Windrider genau über dem Wasser. Nichtsdestotrotz, He-Man taucht. Die 4 Minuten sind vorbei. Ja, kein Sauerstoff mehr. 6 Minuten sind vorbei. Oh mein Gott, wo ist He-Man? Wo bleibt unser Held? Nach 8 Minuten verzweifeln alle. Ja, alle verzweifeln. Das Volk von Eternis verzweifelt. Man-at-Arms und Teela, sie glauben unseren Helden verloren. Schließlich gibt es ja auch in der Schlucht jede Menge Meeresmonster, gegen die He-Man auch noch zu kämpfen hat, während er taucht. Und ja, 8 Minuten sind vorbei und dann plötzlich, Olli, was passiert?
Plötzlich taucht er auf, der He-Man, ja! Und alles ist gut. Er hat es geschafft. Der alte Machtschädel hat sie. Zuerst habe ich mir gedacht, jetzt lasst er sich da rein theatern oder übernimmt er einfach zu viel Verantwortung. Das ist das Ende. Aber Gott sei Dank hat er es geschafft.
Ja,
er
taucht hat es auf, geschafft.
Schnappt einmal kurz Luft und sagt, hey, ich hab's geschafft. Yeah! Und am Schluss gibt es noch.
Am Schluss, da möchte ich jetzt den Chrissy Faces fragen, der ein großer Lausexperte ist. Was passiert denn da noch zum Schluss?
Das ist ja ziemlich ein Lauser.
Ja. Das muss ich sagen, das habe ich dem Merman vergönnt. Da kommt der Merman noch vorbei und sagt, ha, ihr habt vielleicht die Schlacht gewonnen, aber es ist noch nicht vorbei und so. Und der Orko legt sich dann mit dem Merman an. Und der Merman sagt, ja, du kannst gerne zaubern, mir ist das wurscht, du kannst sowieso nicht zaubern. Ja, Orko. Und dann lässt sich das der Orko nicht gefallen und zaubert tatsächlich. Und zwar zaubert ihm, ich weiß den Zauberspruch nicht mehr, eine Laus. Auf den Körper oder so.
Auf den nicht soll. Vorhandenen Pelz, genau. Und da folgen wir
genau. Und dann hört man nochmal, au, ah! Und die Leute, oh, sie beißt ihn auch unter Wasser noch und so.
Genau.
Sehr witzig, ja.
Ja. Und das, meine lieben Freunde, ist die große Rückkehr des Schlussgags, den wir jetzt lange nicht gehabt haben.
Das stimmt.
Aber
der war gar nicht in jeder Folge.
Okay. Ja, nicht in jeder Folge, ja. Und in vielen Folgen nicht mehr, aber diesmal haben wir ihn wieder. Ja, liebe Hörer, ja,
vielen
da draußen,
Dank, das lieber Dieter, vielen Plot. Dank für deine kurze, knackige, sehr, sehr spannend erzählte Analyse.
Ja.
Super gut. Die Hörer wissen das sehr zu schätzen. Sehr zu schätzen, dass du das für sie noch einmal zusammenfasst. Und ich möchte da wirklich mich da in diesem Segment in Zukunft auch zurückziehen und dir da eigentlich das Feld ganz gerne auch weiterhin überlassen.
Natürlich.
Du machst es einfach spitzen mit.
Du machst es wirklich super, Dieter, aber danke, dass du mich trotzdem auch hin und wieder eingebaut habt. Das war sehr lieb von euch. Vielen, vielen Dank.
Na, ihr habt es super gemacht, Jungs.
Ja, halb so gut wie du.
Und jetzt tauchen wir ein in die Analyse, oder? Olli. Das ist dein Metier.
Es geht los. Im Vulkan, Skelly, Beastman, Webstore. Skelly und Beastman. Dieter, du hast es wunderschön schon herausgefiltert. Gehen in den Bergen wandern. Wie schön ist das? Das ist ja wirklich eine ganz herrliche Situation. Bitte stellt euch das bildlich vor. Die beiden Freunde spazieren durch die Berge mit der Picknickdecke hinten, einen kleinen Rucksack vielleicht drauf.
Ja, das weiß man ja nicht. Aber man weiß auch nicht, weil es weder der Erzähler noch sonst wer verraten hat, was machen Skeletor und Beastman. Was ist genau ihr Auftrag? Aber sie gehen einfach mal herum und treffen dann auf ein Spinnennetz.
Christian, jetzt kommt dein großer Auftritt. Wer kauert denn da? Wer ist denn positioniert in diesem Spinnennetz?
Naja, zuerst einmal muss man mal sagen, dass es ja die beiden, also Skeletor und Beastman, haben mich sehr überrascht, dass da plötzlich ein Spinnennetz ist, das kurz zuvor noch nicht da war. Ja, das heißt, das ist kein normales Spinnennetz. Nein, sie kommen dann bei genauerer Betrachtung drauf, dass da jemand drinnen kauert. Und es ist Webster. Und mir dachte ich auch, dass der Skeletor jetzt nicht so sagt Webstor, sondern der Skeletor kommt mir auf, neigt dazu, immer das aus Ohr ein R zu machen. Er sagt immer Webster. Ist euch das aufgefallen?
Ja, aber es ist eine korrekte englische Aussprache. Webster. Oder?
Würdest du es dann nicht mit E schreiben?
Na, glaube ich nicht. Mir fällt jetzt zwar kein anderes Beispiel ein, aber ich glaube, dass das schon ganz okay ist. Also der Webstor, den wir im Deutschen immer so mit O betonen, ist ja auf Englisch sicher der Webster.
Ja, aber nur das, glaube ich, der Webstor doch auch im englischen Original Webstor heißt, oder?
Apropos Webstor, wir müssen auch mal einen Webstor einrichten da. bei unserer, wegen unserem Merch, Christian.
Vorher
die Rechte zu dem gratis Podcast.
Ja, total.
Ja.
Die Leute wollen kalte Stangen kaufen und Fahnen.
Ja, Online-Shop heißt das, nicht Webstore. Aber ja, also stellen wir uns mal drauf ein, die Analyse dauert ein bisschen länger.
Na gut, auf jeden Fall, der Webster, wenn du so willst, kauert dort. Ja.
Ja.
Und sucht dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch das Gespräch mit den beiden.
Ja. Er ruft nämlich Skeletor! So, wie man das so ganz weit weg wäre in dem Spinnennetz.
Aber der Weil ist ja eigentlich immer so 3 Meter weg, so stelle ich mir das vor.
So stelle ich mir das auch vor, ja, aber er ruft. Und
ja, sehr interessant ist auch, Beastman beschreibt ja Webster dann, Webstor meine ich, und er sagt, er sieht unheimlich aus, wie eine große schwarze Spinne. Und da bin ich hellhörig geworden, habe mir gedacht, oh, ich muss das analysieren dann im Nachhinein. Und ist denn Webstor, den habe ich natürlich gehabt, nicht in Wirklichkeit blau, liebe Leute.
Richtig, dunkel, aber ich glaube, das ist ein bisschen im Schatten gewesen wahrscheinlich.
Ah.
Ja, und dann drum ist es jetzt dunkelblau dann zu einem Schwarz geworden. Ja.
Ist das ja auch auf der dunklen Hemisphäre von Eternia.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, Webster, der ja einen, meiner Meinung nach, sehr guten ersten Auftritt gehabt hat in der Folge Der feurige Eisvogel, Folge 14 war das. Ja, genau. Der kommt hier noch viel besser zur Geltung, oder? In Wahrheit ist das, die Folge 16 ist die, das ist da, wo der Webster so richtig eingeführt wird, und wo er auch, wir haben ja schon darüber gesprochen, lieber Olli, lieber Chrissy Faces, wo es einfach so Charaktere gibt, die sich schon langsam auf Augenhöhe Skeletors hocharbeiten, oder? Also der Merman hat es schon geschafft und der Webster schafft es in dieser Folge auch. Warum? Weil er bringt auch, er führt Skeletor die Tafel der Magier zu, das ultimative Werkzeug, mit dem er Eternia beherrschen kann. Und ja, und er hinterfragt das dann, wie wir später auch noch merken werden, auch sehr kritisch, und er ist in der Folge absolut cool und absolut auf Augenhöhe Skeletors. Genau. Ja. Und was mir auch in dieser Szene aufgefallen ist, Beastman, ja, zentrale Rolle in dieser Folge, und Beastman, gleich als er muss ja die Tafel holen, das finde ich auch wunderschön, Skeletor oder Webstor sagt, ja, ich habe eine Tafel gefunden, die liegt da oben, und sie schicken Beastman, um sie zu holen, der Knecht, ja, der die niederen Dienste vollbringt. Beastman wird sofort panisch, oder? Zum ersten Mal, wie die Tafel in die Hände hält, merkt man bei Beastman eine gewisse Panik. Und ich glaube, das sind wirklich so Flashbacks aus seinem Unterbewusstsein, weil er hat die Tafel ja schon mal in Händen gehabt.
Absolut. Kann so sein, dass das noch bei ihm manifestiert ist irgendwo, ja, im Gehirn. Ne? Und Skeletor spoilert an der Stelle auch schon das erste Mal, dass er nicht ganz unschuldig ist an Beastmans Dummheit.
Genau, ganz richtig, ganz richtig. Und Skeletor wird auch sofort berauscht.
Taugt ihm voll.
Also taugt ihm voll. Es gefällt ihm sehr gut. Also Skeletor sieht die Tafel und ist sofort in seinem Machtrausch drin, ja, wo er jede, wo er einfach alle Hemmungen verliert und sagt, ja, die Tafel der verschollenen Magier, die wird mir zum Sieg verhelfen. Also ist super gut dargestellt, sehr konträr. Beastman panisch, Webster etwas reserviert und Skeletor einfach vom Machtgedanken besessen. Und beim Skeletor beginnt auch hier so ein bisschen die Überheblichkeit, die er da ausstrahlt, so alles ignorierend, Hauptsache er erhält die Macht über diese Tafel.
Ja, genau, und dann wechseln wir in die nächste Szene im Palast im Rosengarten. Wie so oft eigentlich in letzter Zeit, gell? Es ist irgendwo im Garten, der Adam ist sehr, sehr friedlich und gechillt unterwegs.
Adam ist gern draußen. Das glaube ich.
Der ist gern, genau, der genießt die Natur. Ja. Der schneidet in dem Fall Rosen.
Das ist ja auch so schön. Ich finde das auch dann so toll, wie, also er überlegte dann auch, oder sagt zu Tilia, er überlegte vielleicht ein Gedicht darüber zu schreiben. Und die Tilia transportiert ein komplett anderes Männerbild, oder? Mit so, oh, was bist du nur für ein Mann, Adam? Mhm.
Und so. Mit dir kann man ja sehr, nicht reden.
Ja, das wird ja sehr 80er Jahre Männerbild, muss ich sagen, das da transportiert wird. Aber das ist wahrscheinlich in jeder Folge so, oder?
Haben wir natürlich auch schon öfters angesprochen.
Die braucht einen richtigen, einen männlichen Mann, oder?
Definitiv.
Keinen Poeten.
Hm. Ja. Die braucht keinen Poeten. Die braucht
also mit uns hätte sie einen Spaß, muss man ganz offen und ehrlich sagen.
Die Tila?
Ja, ihr seid sehr männliche Typen, ja.
Also ich habe jetzt eigentlich mit uns alle drei gemeint, aber wenn du dich da nicht inkludiert fühlst, ist das natürlich auch...
Nein, ich wollte mich da jetzt nicht selbst irgendwie, was der so über den Himmel, also in den Himmel loben. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch einmal da Komplimente.
Ja. Du trinkst ja auch ganz gern einen Mannsein-Tee. Wie du sagst, ne?
Ja, der hilft mir sehr. Seitdem schneide ich weniger Rosen.
Ja, also diese Szene im Palast beim Rosenschneiden war eigentlich für mein Gefühl irgendwie so ein bisschen ein Füller, weil es ist nicht wirklich viel passiert, oder?
Das ist wie so oft, diese Adam-Dinger sind einfach immer nur für mich, um zu zeigen, dass der Adam irgendein Schöngeist ist, der halt ganz gemütlich irgendwie was beobachtet, der Blume oder schneidet und singt oder Gedichte schreibt. Das ist doch, ich kenne nicht alle Folgen, so wie ihr, aber die ich kenne, sind so.
Ja.
Und darum kehrt sich diese Folge, glaube ich, dazu. Das ist gibt dann ein Gefühl der Geborgenheit und einfach so das schöne Palastleben. Und der Olli hat ja mir vor langer Zeit einmal erzählt, er hat ja den Prinz Adam gehabt, also als Spielfigur. Und du hast ja gern zum Beispiel die ruhigen Palastgeschichten gespielt damals. Und ich hab dich aber gefragt, ja, was. Weil ich habe den Adam nie gehabt und was machst du mit dem Adam überhaupt? Und du sagst, ja, spielst du da ein paar Geschichten im Palast oder so, oder? Und genau, und diese Ruhe, dieses, was die Szene, ja, ist eine ruhige Sache.
Du hast völlig recht, Chrissy Faces, natürlich ist diese Szene dazu da, um einfach diese friedliche Stimmung zu beschreiben, die dann und den Hörer einfach da in Sicherheit zu wiegen, obwohl der Hörer natürlich schon weiß, Skeletor hat gerade was Entscheidendes gefunden. Ja.
Total, aber was mir daran taugt ist, und da muss ich jetzt nur mal kurz was sagen, es ist eigentlich so, dass ich gerne, also dass es Momente gibt, wo ich gerne in diesem Ding verweilen würde. Mhm. Oder? Würdet ihr nicht auch manchmal einfach nur, wo man jetzt wir leben in einer sehr hektischen Zeit und alles, einfach wo man mal zum Oberkommen einfach mal vielleicht für eine Stunde im Palastgarten mit dem Adam irgendwas erleben würde oder so.
Du meinst so ein 45 Minuten Hörspiel?
Aus dem Palastgarten,
ja. Eine Palastgeschichte, so Adam schneidet Rosen, Orko kommt vorbei, zaubert eine Biene in die Nase. Ja. Der König geht vorbei und sagt, oh, bin ich vollgefressen und so, ja.
Ja, natürlich. Einfach so ruhig einmal, ohne diese ständige Gefahr und diese Action. Und
das wäre super special. Wäre
einmal was Schönes.
Mhm. Das wär, vielleicht machen wir so ein Hörspiel, oder?
Ja, nur haben leider wir nicht die Stimme vom He-Man oder vom Adam, weil die, finde ich, macht es für mich schon sehr aus.
Ja, die macht es aus.
Ja? Ja. Die ist schon sehr gute.
Ja, du hast schon völlig recht. Also es wäre wirklich mal was Schönes, wenn wir einfach mal so eine gechillte Yoga Folge herauskommen würde. Aber dir ist aufgefallen, dass in dem Fall, ja, überall auf Eternia immer in diesen Szenen normalerweise eine Menge Bienen, oder?
Ja.
Nur im Rosengarten nicht.
Was ist da los? Nein, es ist wirklich so. Also das ist mir, vor allem auch, Olli, weil du das gesagt hast, auf Eternia gibt es so viele Bienen, jetzt höre ich da auch immer so ein bisschen hin. Adam schneidet Rosen und man hört keine einzige Biene, oder? Man hört Vögel zwitschern, auch irgendwie so Hintergrundgeräusche, vielleicht ein bisschen Wind durch die Blätter, keine Biene. Ja? War Bass auf irgendwo, auf Betriebsausflug, irgendwo ganz woanders und hat alle Wespen und Bienen mitgenommen.
Genau, und wir kommen in die Werkstatt Skeletors und da brütet der Skeletor über die Tafel, über der Tafel der Magier und da habe ich mir auch vorgestellt, er beschäftigt sich so intensiv mit dieser Tafel, wenn man sich das bildlich so vorstellt, er dreht sich so hin und her und her und hin und ist so total in der Materie drinnen.
Definitiv, ja. Also was ich da spannend gefunden habe, Skeletor findet eine Tafel von verschollenen Magiern und ja, ich hätte mir erwartet, ja, von verschollenen Magiern, da gibt es dann Zaubersprüche oder irgendwelche magischen Objekte, die man vielleicht suchen kann, aber nein, es ist ein Bauplan für eine Maschine, die Spiegel im Weltraum baut, oder? Das ist eigentlich recht spannend. Ja. Wir haben es eh schon ein paar Mal angesprochen, Masters of the Universe ist einfach eine manchmal auch ein bisschen abstrus wirkende Mischung aus Science Fiction und Fantasy. Wir haben verschollene Magier unglaublich mächtig, aber ihr Vermächtnis sind Baupläne für Maschinen. Prinzipiell, was mir sehr gut gefallen hat an der Szene, ist, Skeletor und Beastman sind einfach hier so wunderbar gegensätzlich. Skeletor berauscht und machttrunken von dieser Maschine. Und der Beastman ist einfach wirklich panisch, das merkt man jetzt schon. Und der Webstor, der zweifelt, ob Skeletor wirklich das Richtige macht. Oder? Das ist eigentlich, in Wahrheit ist sowas wie, das könnte Shakespeare auch nicht besser darstellen, oder? Die, so eine Szene in Snake Mountain.
Ja, nur jetzt Frage von mir wieder. Warum gibt Webstor dann Skeletor überhaupt die Tafel?
Ganz richtig. Das ist die große Frage.
Na, weil es am Anfang nicht einschätzen kann, die Gefahr. Er wusste noch nichts über die Tafel.
Webstor.
Ja.
Webstor. Der hat nur irgendeine Tafel
gefunden. Er findet die Tafel per Zufall.
Ich weiß nicht, was das ist. Es gibt einen Skeletor, der wird schon wissen, was er damit anfangen kann.
Der wird sie lesen, ja. Ich glaube, der Webstor hat sie nicht gelesen. Oder nicht lesen können. Oder.
Hat sie nicht so lange gebrütet über der Tafel. Naja. Na, er hat die Gefahr unterschätzt, lieber Christian. So ist es. Manchmal mit den Bösen.
Definitiv.
Sie denken sie, es ist eine Waffe, um die Guten aus der Reserve zu locken und die Macht über Eternia zu erlangen, aber er hat die Gefahr unterschätzt. Genau. Aber Gott sei Dank, Webstor wird vernünftiger und Webstor versucht auch das Geheimnis von Beastman
zu erfahren. Warte ganz kurz, Olli. Na, weil Webstor artikuliert ja auch seine Zweifel und sagt, Skeletor, das hört sich nicht gut an. Und die Antwort, das ist wieder Peter Passetti in Hochform, oder? Nicht gut? Ich habe nie etwas Besseres gehört. Es ist super, oder? Es ist richtig cool. Er klingt wirklich so, er sagt ja Webster, er ist so euphorisch, es klingt ja, wie wenn er die Party schon gefeiert hätte, oder? Vom Sieg über Eternia. Er klingt da wirklich sehr angeschwipst, der gute Peter Passetti.
Da lernt ja Skeletor nie dazu, oder? Weil er feiert in jeder Folge, feiert er schon vor dem Sieg.
Ganz
und
richtig.
Und vergisst dann immer, lernt eigentlich nicht viel aus den Niederlagen.
Ganz richtig, ja. Ja, und jetzt passiert das, lieber Olli, was du gesagt hast, Webstor bleibt bei seinen Zweifeln und will von Beastman noch mehr erfahren.
Genau. Ja, da tut er mir sehr leid, der Beastman, muss ich wirklich sagen. Er sagt ja so herzig, möchte ich fast sagen, ich bin nur der dumme Beastman, aber ich will auch etwas über mich erfahren. Und ja, Webstor hilft ihm.
Ja, das baut einfach auch diese, also Beastman steht ja hier auch sehr im Zentrum dieser Folge und das machen sie wirklich ganz großartig. Unser HG Francis bringt Beastman, rückt ihn hier in ein richtig, baut das so richtig schön auf. Der arme Knecht Skeletors, der jetzt in dieser Folge, genau in dieser Folge die Chance hat, etwas über sich selbst zu erfahren. Genau.
Aber er kann sich danach nicht mehr daran erinnern, ne?
Genau, ganz richtig.
Ich glaube, also eigentlich erfahren es nur wir.
Wir, die Hörer, erfahren es. Genau.
Ja.
Weil Beastman sagt in dieser Szene auch einen schönen Satz, der, seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe, mir nicht aus dem Kopf geht, weil ich ihn immer sage, insbesondere wenn ich mit dem Olli telefoniere. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe oft versucht, darüber nachzudenken. Es geht nicht, es ist weg, es ist weg. Mein Gehirn ist leer.
Das sagst du immer alles, oder wie?
Ich sag nicht alles, aber ich sag wenn der Olli sagt, hey, wir haben uns doch ausgemacht, am Freitag nehmen wir einen Podcast auf, dann sage ich, ich habe versucht, darüber nachzudenken, aber es ist weg.
Ja, wobei du bist verlässlich wie selten zuvor, was du
ja,
meinst, seit Corona um sich schlägt und du nicht mehr so viel fortgehen kannst, bist wahnsinnig verlässlich. Also das muss ich dir auf jeden Fall zugestehen und deine grauen Zellen, die delivern absolut, man merkt es auch in dieser Folge. Du führst uns da wirklich sehr, sehr, sehr schön an der Hand durch den ganzen Plot nochmal in der Analyse. Jetzt sind wir nochmal in dem Rosengarten in Castle Grayskull und die Zauberin, haben wir gesagt, ruft den Adam und wie du beim letzten Mal schon gesagt hast, man versteht nichts. Man versteht überhaupt nichts. Dieses Mal ist es zumindest nicht so dramatisch, weil sie ist geschwächt, aber es ist halt einfach als Hörender.
Es ist diesmal erklärt. Genau, aber es ist schade, weil irgendwie die Gisela Trove, man kann einfach nicht mehr verstehen, was sie sagt, ja. Aber diesmal steckt der Bann der Magier dahinter.
Ja.
Aber im Endeffekt, oder sie sind dann in Castle Grayskull und auch diese Szene, man erfährt jetzt hier nicht viel. Die Gisela Trove als Geist von Castle Grayskull gibt ihnen halt den Hinweis, Eternia ist in Gefahr, rettet Eternia. Und Skeletor steckt dahinter und ja, das hat man sich schon gedacht. Ja, aber jetzt muss uns der Chrissy Faces mal wieder ein bisschen erzählen, wie geht's denn zu in der Werkstatt Skeletors. Hast du in der nächsten Szene, wo Skeletor ja dann mit Trapjaw und mit Triklops an der Maschine des Schreckens arbeitet, hast du da Erinnerungen dran? Ist dir da was aufgefallen?
Das ist eine super geile Szene. Wenn auch mit anderem Sprecher für Triklops, für Trapjaw. Ja. Das hat mich sehr verwirrt. Aber die Maschine des Schreckens mit dem Modul des Schreckens, das war eher einfallslos, finde ich. Nach dem Schwarzfeld-Modulator und der Antiwelten-Akzelerator und diverse Positronen und Null-Energie-Teilen, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist.
Das ist mir ganz genauso gegangen.
Ja, wirklich.
Ich habe mir echt gedacht, wir haben bei Anti-Eternia haben wir so schöne Namen für Bauteile gehabt. Ja. Und jetzt gibt es eine Maschine des Schreckens und ein Modul des Schreckens.
Modul des Schreckens, ja, hallo.
Ja, hallo. Ich meine,
ist ein bisschen die Luft ausgegangen. Ja,
leider. Ja.
Ja, und ich muss nochmal auf den Triklops zu sprechen kommen. Ja, wir haben es eh schon gesagt, diese neue Stimme, beziehungsweise diese andere Intonierung.
Anderes Timbre, überhaupt Stimmtimbre, genau. Könnte man auch sagen, oder?
Das ist sehr verwirrend, aber was er sagt, finde ich sehr interessant, weil er hofft, dass Skeletor keinen Fehler macht. Und da hat er scheinbar aus der Vergangenheit schon einiges gelernt. Denn Skeletor ist, wie du schon gesagt hast, Chrissy, natürlich wieder vollkommen on fire. Aber der Triklops war es schon, ui, das wird wieder schlecht ausgehen. Und er spricht nämlich diesmal richtig an.
Weil der Skeletor in dieser Folge tatsächlich keinen Plan B hat, ja? Weil sonst die ganzen Folgen, wo ein He-Man irgendwelche Fallen stellt oder so, ja, wenn der He-Man da wieder rauskommt, dann stelle ich ihm die nächste Falle und so. Und da basiert sein Plan, sein gesamter Plan darauf, dass Merman die Maschine dann abschaltet und der Triklops fragt dann, ja, aber was, wenn Merman sich weigert? Und der Skeletor, er überlegt sich keine Alternative, sondern sagt
einfach, er denkt gar nicht dran. Er unterschätzt Merman.
Ja, er sieht in Merman nicht auf Augenhöhe und das ist aber absolut, das wissen wir, spätestens seit Folge 14, der feurige Eisvogel. Aber im Wald bei den Spinnen, Olli, oder? Da ist Beastman wirklich top. Also da freue ich mich jedes Mal, wenn ich diese wunderbaren Dialoge von Beastman und Webster hören kann. Einfach schön.
Herrlich, herrlich. Beastman schreit, ich muss sterben, zum Beispiel, um einen Klassiker zu zitieren. Gefällt mir sehr, sehr gut und
das Spannende ist ja, Beastman ist ja der Herr über alle wilden Tiere und Kreaturen, aber er hat Angst vor kleinen Spinnen, die über seinen Arm klettern, oder?
Ja, Auch das ist natürlich auffällig. Genau. Muss erwähnt werden.
Ja, es sind ja Insekten, oder? Er ist ja nur über Tier. Also kann das der Knackpunkt sein, dass er einfach Angst hat vor Insekten?
Das kann nicht der Knack sein, weil als Sohn eines Biologielehrers kann ich da verraten, Chrissy Faces, dass Spinnen nicht zu den Insekten gehören, sondern zu den Spinnentieren.
Weil es nur 6 Beine haben, gell? Na, umgekehrt, weil es 8 Beine haben. Genau. Im Gegensatz zu den Insekten.
Kleine Naturkundestunde bei Hiemens Machtschädel. Spinnentiere haben 8 Beine, Insekten haben 6 Beine. Ganz richtig. Genau. Ja, aber womöglich. Womöglich ist der Webstore ist ja sozusagen der Spinnenmeister, oder? Vielleicht herrscht der Beastman einfach über alle anderen Tiere, außer über Spinnen, außer über Meereswesen, weil da ist ja der Meerman der Boss.
Bienen auch nicht, oder?
Bienen, ja, ganz richtig. Bienen auch nicht. Hm. Aber trotzdem.
Und was ist mit Krabben?
Da gibt es den Clawful. Aber trotzdem überrascht ist, dass der Beastman einfach Angst hat vor so kleinen Tieren. Aber es wirkt ja menschlich beim Beastie.
Beim Beastman, ja.
Genau. Ja, und Olli, bevor du anfängst, über Beastman seine Trance zu reden, die Musik ist mir aufgefallen. Hast du dazugehört?
Ja.
Also, wie ihm die Spinne beißt und wie es dann losgeht und er sich zu erinnern anfängt, oder? Da hört man so die Snare-Drum und dann kommen ganz andere komische Geräusche dazu und es klingt echt wie, keine Ahnung, wie wenn Jazzmusiker ihre Instrumente abstimmen.
Ja, da sprichst du was an, was später in der Folge A nochmal sehr, sehr auffällig ist, die Musik Hintergrunduntermalung. Ja, genau, da gibt es dann auch nochmal was. Da kommen wir dann im Weltraum nochmal dazu. Das war sehr, sehr auffällig. Was ich sagen wollte vorher ist, Beastman in Trance wird zurück in seine Vergangenheit versetzt. Die Vergangenheit, wie weit bitte geht die zurück? Weil da hört man auch im Hintergrund wieder Urzeitgeräusche, Dinosaurier und Mammuts und alles Mögliche. Dürfte sehr, sehr alt sein, der Beastman. Aber prinzipiell natürlich ein Hammer-Origin vom Beastman-Burschen, oder? Also besser geht's nicht. Beste Herkunftsgeschichte vom Beastman, die ich kenne.
Überhaupt.
Ja. Ja. Vor allem eine Herkunftsgeschichte vom Beastman, die man kennt, weil man kennt ja gar nicht so viel. Und das finde ich schon super von unserem guten Hagi, wie wir ihn gerne nennen, dass er einfach immer wieder so nach ein paar Folgen wieder so eine Origin-Story einbaut.
Und sie ist zumindest nicht ganz, also es ist ja die vom Trapjaw sehr, sehr cool. Und die vom Beastman ist nicht ganz so brutal wie die vom Trapjaw. Das ist
ganz richtig.
Das passt da ganz gut.
Er hat halt beim Man-E-Faces hat er ausgelassen. Da hat er uns nicht die Geschichte erzählt. Aber vielleicht wird der noch erzählt. Ja, aber Olli, es ist doch herrlich, wie Beastman immer den Fragen von Webster ausweicht, oder? Weil er fragt ja ungefähr gefühlt 25 Mal, warum darf die Maschine nicht gebaut werden, warum nicht? Und der Beastman klärt eigentlich nichts auf, oder? Er redet immer so ein bisschen drum herum und insgesamt erfährt Webster sehr, sehr wenig. Er erfährt nicht, was der Beastman verändert hat an der Maschine, auch nicht, was die Maschine genau tut. Also ja, das Einzige, und mit dem konfrontieren sie Skeletor auch nachher, ist, er hat erfahren, dass Skeletor Beastman gequält hat und dumm gemacht hat.
Das stimmt. Aber Beastman sagt auch, es wäre das Ende für Eternia. Wenn sie eingeschalten ist, kann man sie nicht mehr abschalten, die Maschine. Also warum schaltet sie He-Man dann trotzdem ab, zum Beispiel?
Ja, da gibt's jetzt auch verschiedene Theorien dazu. Eine Theorie besagt, dass Beastman die Maschine so verändert hat, dass sie nur mehr unter Wasser funktionieren kann. Warum auch immer in der tiefsten Schlucht des Meeres und warum nicht, keine Ahnung, irgendwo in einer Pfütze, die neben Snake Mountain liegt, hätte man sie auch versenken können, wo sie trotzdem unter Wasser wäre. Das wird nicht beantwortet, aber die Theorie besagt eben, die Maschine kann nur unter Wasser funktionieren. Und vielleicht hat Beastman eben nicht geglaubt, dass es einen Merman gibt, der die Maschine dann auch unter Wasser bedienen kann. So tief unten in der Schlucht.
Ja, ist ja wurscht, aber kann nicht ausgeschalten werden, ist, kann nicht ausgeschalten werden.
Ja, kann nicht ausgeschalten werden, aber weil sie eben so tief unter Wasser ist und keiner dorthin kommt.
Verstehe.
Mhm. Ja, es kursieren ja da verschiedenste Theorien im Internet und eine ist, Beastman hat sie verändert, sodass die Maschine wirklich ganz tief unten im Meer nur funktionieren kann und dort kann kein Mensch und kein Meeresmonster hintauchen und sie abschalten.
Richtig.
Gängigste Theorie.
Okay. Ja, jetzt, liebe Freunde, kommt eine Szene, die ist abstrus bis zum geht nicht mehr, oder? Dieter, was?
Definitiv. Und zwar befinden wir uns vor der Burg, wo es Nacht wird. He-Man und Teela kennen sich nicht aus, es wird dunkel. Sie glauben an den Angriff von Skeletor. Battlecat taucht auf. He-Man fragt ihn so ein bisschen verwirrt: Battlecat, was tust du hier? Ist auch ein Thema, was wir schon angesprochen haben. Lieber Olli, müssen wir hier nicht weiter ausführen. Aber wenn He-Man sich verwandelt, was passiert mit Battlecat? Ja. Wo ist der? Wo liegt er? Und wo verwandelt er sich? Hier taucht er vor der Burg auf.
Und, er übernimmt die Rolle des Machtschädels, einmal ganz kurz. Ist er
ja, ganz kurz.
Vollkommen übertrieben, aggressiv eigentlich fast schon. Und dann erhebt sich dieser Wall. Das ist aber natürlich auch eine Sache, die kein Mensch kapiert. Was für ein Wall? Warum wird der Fluss aufgestaut? Was soll das alles? Also da reihen sie einige Szenen, die keinen Sinn machen, hintereinander. Und der Höhepunkt der Absurdität ist dann natürlich der Moment, wo die Kassette umgedreht dann wird, wo der Man at Arms eben dann konsultiert wird. Und alles völlig sinnlos wird. Völlig sinnlos.
Ja, also Olli, so wie du sagst, sie verlassen ja dann, oder sie, von der Burg gehen sie dann zu Man at Arms in die Werkstatt und dort beginnt es auch ganz komisch. Orko und Man at Arms reden über ein Problem, das der Waffenmeister gar nicht hat. Macht alles nicht viel Sinn. Klingt ein bisschen nach einem Lückenfüller, den man aber ganz ehrlich in dieser Folge, die ohnehin recht lang ist, nicht gebraucht hätte.
Eben.
Also die ganze Folge. Szene war irgendwie unnötig. Das Einzige, was wir in dieser Szene erfahren, ist, durch den Bau der Maschine des Schreckens sind jetzt auch auf einmal Spiegel im Weltraum. Keiner weiß genau, wer hat die gebaut. Hat Skeletor die Teile da rauf befördert in den Weltraum oder hat es die Maschine selber gemacht? Mhm. Auf jeden Fall Man at Arms erklärt, hey, es sind jetzt eine Menge Spiegel im Weltraum, deswegen wird es dunkel über Eternia, denn die Sonnenstrahlen werden aufgefangen und werden auf die Pole geleitet.
Naja, und natürlich irrsinnig ist auch, dass der Windrider in den Weltraum fliegt. Also sie fliegen mit dem Windrider rauf. Jeder weiß, dass der Windrider natürlich keine geschlossene Kabine hat, im Gegensatz zum Talonfighter. Und warum nehmen sie nicht den Weltraumgleiter, liebe Freunde? Was ist denn da durch den Kopf gegangen, dass sie hier...
Ich glaube, da haben sie einfach nicht aufgepasst. Da haben sie nicht aufgepasst, wie so oft, und einfach schnell irgendwas hergenommen, irgendein Flugobjekt, und mit dem haben sie sonst geflogen. Fertig. Das ist meine Expertise zu dem.
Wahrscheinlich, Thema. Es geht recht schnell. Alle Systeme auf Go und los geht's.
Und los geht's, genau.
Ja, na, aber ganz ehrlich, wenn man einen Raumgleiter hat oder einen Weltraumgleiter hat, dann sollte man ihn eigentlich auch verwenden. Ja. Das Einzige, was man nur vorstellen könnte, ist, dass Point Red halt nicht in der Umgebung gerade war. Weil das ist ja ein variabler Punkt auf Eternia. Da gibt es ja auch die Geschichte, dass auch die Bösen den Talonfighter verwenden können auch und so.
Ja, genau. Also eine Theorie besagt, der Talonfighter war nicht verfügbar, weil Skeletor mit dem Talonfighter die ganzen Spiegelbauteile in den Weltraum geschickt hat. Aber bevor unsere Helden in den Weltraum fliegen, sind wir nochmal in Snake Mountain, oder? Und da, dass die Quintessenz aus dieser Szene ist, Skeletor hat eigentlich die Maschine schon fertiggestellt, oder? Er ist im Freudentaumel und dann trifft er auf Merman und Webstor, die ihn konfrontieren und die ihm sagen, hey, wir haben von Beastmans Unfall erfahren, wer verspricht uns, dass uns das nicht passiert, wenn wir dir jetzt helfen, lieber Skeletor? Also, lieber Olli, lieber Chrissy Faces, wenn ihr jetzt Skeletor wärt, was hättet ihr da drauf gesagt?
Ich hätte drauf gesagt, Webster, alter Spinnenfürst, Merman, Beherrscher der Meere und aller größeren und kleineren Pfützen. Kommt her, feiert's mit mir. Also das hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, was der Chrissy gesagt hat.
Ähnliches, ja.
Ja, er beschwört sie ja, oder, dass sie in der Stunde des Sieges zusammenhalten müssen. Aber Merman tut das nicht. Und wie gesagt, Merman nicht zu unterschätzen, ja. Merman ist einfach der in Skeletor die Pläne durcheinander haut.
Ja, Skeletor und das Meer, gell? Das passt nicht ganz zusammen.
Skeletor und das Meer, genau.
Ah ja, Merman reibt ihm ja auch immer wieder unter die Nase. Er verlässt sich auf Merman, aber zu Unrecht. Und da kommen wir jetzt dann auch nochmal zu dieser lustigen Hintergrundmusik, gell?
In dieser Szene ganz krass, wirklich.
Genau. Also,
magst du sie beschreiben?
Ja, selbstverständlich kann ich das beschreiben. Also es ist ein ganz komischer Beat. Es ist so eine Mischung aus funkiger Musik, aber Disco-Musik. Es ist so Düdelmusik und es ist so doing, 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 doing. Also sehr, sehr auffällig, und wenn ihr bei dieser Szene vorbeikommt, wird es euch sicher auffallen, liebe Leute draußen, und antiklimatisch, würde ich fast sagen.
Würde ich auch sagen, ja, weil unsere geneigte Hörerschaft, die weiß ja, wie Maschinen klingen, von Anti-Eternia.
Ja, und auch von dir, also du hast die Maschine sehr, sehr gut
ermöglicht. Natürlich, also diese Disco-Düdel-Musik, die war jetzt nicht von der Maschine des Schreckens, kann gar nicht sein, ja.
Und ganz am Ende der Szene ist noch diese unheimliche Stimme von dem Magier auch, gell? Ist euch die aufgefallen?
Ich wollte jetzt eigentlich in Chrissy Faces fragen, ob er, wie er da in Snake Mountain war, ob da vielleicht öfters einmal der Tree Clubs oder so das Radio aufgedreht hat mit Welle 1 oder so, oder keine Ahnung.
Nein, leider. Tree Clubs hätte ich gerne mal gesehen, weil, wie ihr wisst, ja, mein Lieblings- Bösewicht. Ist mir nie untergekommen. Leider. Ja. Nix, keine Musik.
Okay, wir haben keine Erklärung für die Disco-Düdel-Musik. Macht nichts. Dafür haben wir im Windrider im Weltall, wo He-Man, Man-at-Arms und Orko, der sich in den Windrider reinzaubert, also eigentlich draufzaubert, weil, wie wir es schon gesagt haben, keine geschlossene Kabine, haben wir drei unserer Helden im Weltall, oder? Sie sterben nicht im Vakuum, sondern
ganz
sie
normal
fliegen
reden
mal
miteinander,
zu den Spiegeln. Ja. Genau. Sie fliegen mal hin und schauen sich das an, was der Skeletor da im Weltraum gebaut hat. Genau.
Ja, aber was auch witzig ist, also sie können ja miteinander sprechen und sie hören einander. Obwohl ja, natürlich. Also im Vakuum würde es ja Schall nicht geben. Ne?
Und das erklären wir dadurch, dass sie dem Windrider, dass der Huggy Francis vergessen hat, dass der Windrider offen ist und
genau.
Nicht abgeschlossen ist.
Ich vergesse, genau, das wird es nämlich sein. Ja, und dann kommt diese wunderschöne Szene, wo der Orko dann da oben herumzaubert. Sie sind alle völlig entspannt. Zaubern wir herum da draußen, da oben im Weltraum.
Ja, zauber mal die Sonne weg. Na, probier's halt einmal. Zauber mal die Sonne von den Türen weg. Das
aber
ist sehr witzig.
Wenn es um Peanuts geht, ja, im Garten von Eternia, dann sagst du, nein, jetzt nicht, bitte nicht.
Ja, aber die Sonne, ja, tu's weg, hey. Orko, geht schon.
Aber es gelingt ihm auch. Es gelingt ihm auch. Orko.
Am Anfang glauben sie es zumindest, gell?
Du hast es durchschaut, Chrissy. Klär mal unsere Hörerschaft auf, was da dann wirklich passiert ist.
Also ich habe es nicht durchschaut, sie sagen es dann auch in der Serie. plötzlich ist die Sonne weg. Aber sie scheint dann von hinten. Ja, weil die Sonne, wenn du im Weltraum bist, das wisst ihr vielleicht, das merkst du nur, wenn sie direkt vor dir ist. Wenn sie hinter dir ist, dann merkst du nicht, dass da eine Sonne ist. Weißt du? Die ist dann weg für die. Und dann kommt aber, ich glaube, es war der Man at Arms, der kommt drauf, dass er nur den Windrider umgedreht hat und sie schauen in die andere Richtung.
Ja, Sie wundern sich ja überhaupt nicht, dass wenn die Sonne weg ist, dass es gar keine Konsequenzen hat. Nicht nur für sie, sondern für alle anderen. Und, ja.
Und dass es trotzdem nur genauso hell ist, obwohl die Sonne weg ist. Wundern sie sich auch nicht.
Aber Arms quittiert das eh. Er sagt nämlich, Orko, du Schlingel!
Also der Orko ist auch ein Schlingel.
Ist ein Schlingel, ja.
Er ist ein alter Schlingel.
In irgendeiner Szene gibt es, ich weiß nicht, ob das da ist, aber da kitzelt doch den Orko was an der Nase. Könnt ihr euch daran erinnern?
Der Orko hat doch gar keine Nase.
Genau. Ja. Und es kommt davor. Das ist ja die nächste Frechheit.
Das ist die nächste Frechheit. Aber ich weiß jetzt nicht, worauf du anspielst.
Nein, das war irgendwo in diesem Hörspiel ist mir das aufgefallen, dass der Orko sowas sagt. Okay. Das kitzelt, ob es nicht der Biene ist?
Da hast du uns an der Nase herumgeführt. Nein. So ist es. Ja, doch, hast dich schon richtig erinnert. Ja, ich glaube schon. Und der Orko sagt, ich habe doch gar keine Nase.
Aha, ja. Dann habe ich es verdreht, ja. Okay.
Ja, liebe Leute, ihr habt es natürlich super erklärt, den Zauber von Orko und Man at Arms, wie er ihn erwischt hat. Was ja lustig ist, dass Orko das zuerst leugnet. Er hat die Sonne ja wirklich weggezaubert und er sagt, was sagst du, Man at Arms? Das stimmt nicht. Sie ist weg. Fujikato ami amorum zico zaco pello.
Ja. Wow. Ein Zungenbrecher, Dieter, den du wirklich meiner Meinung nach da aufs erste Mal hervorragend delivered hast. Chrissi, kannst du das auch so gut?
Nicht schlecht, ja.
Ich kann es probieren.
Ja, bitte.
Wie? Was sagst du, meine Damen? Das stimmt nicht. Sie ist weg. Fujikato mio more zico zacco bello.
Auch sehr gut.
Nicht schlecht. Ich werde mir diese Schmach nicht antun, sondern sage einfach nur, Zitat Hiemen, hat sich was mit Fujikato.
Ja, aber wie gesagt, ein gelungener Zauberspaß. Im Endeffekt, was mich gewundert hat, sie sind ziemlich gechillt, weil eigentlich geht es ja um jede Sekunde, das Meer steigt und sie lassen der Orko mal ein bisschen zaubern und haben da Spaß im Windrider. Nichtsdestotrotz, nachher schießen sie auf die Spiegel, versuchen sie zu zerstören und jetzt, lieber Olli, lieber Chrissy Faces, sie schießen auf die Spiegel, ja, und Olli, du hast das so wunderbar gesagt, was passiert mit einem Lichtstrahl oder Laserstrahl bei einem Spiegel? Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ich frage mich, warum haben sie nicht auf die Rückseite der Spiegel geschossen?
Ja, aber nur, wenn du auf die Rückseite schießt, überleg dir mal dann, von wo du wegschießt, Dieter. Du schießt von der Rückseite auf das Ding drauf. Was ist, wenn du daneben schießt? Wo geht dann der Schuss hin? Auf Eternia.
In den Weltraum.
Na. Geht auf dann Eternia, Richtung Eternia, du? Ja. Und das wollten sie, glaube ich, nicht riskieren.
Ja, oder auch da könnte man einen Winkel finden, wo man den Spiegel trifft, aber nicht den Planeten trifft. Was der, das ist in...
aber... Schwierige Angelegenheit, aber wisst ihr was? Es könnte, erstens einmal, natürlich könnte es schon sein, dass auch auf der Rückseite eine Verspiegelung ist. Ja? Und dann wäre es auch sinnlos, wenn man dagegen schießt, weil dann strahlt der Laser einfach in irgendwo ins Weltall rein. Also von daher ist das vielleicht einfach nur nie erwähnt worden.
Halte für sehr weit hergeholt, aber ja, wäre eine Erklärung.
Du kennst einfach nur die Badezimmerspiegel. Du kennst nur diesen, wenn du die rasierst, was du selten machst, scheinbar, dann hast du diesen schönen Spiegel, den stellst du auf und da ist vielleicht die eine Seite verspiegelt und die andere nicht. Aber es gibt auch Spiegel. Ja. Ich zum Beispiel besitze einen Spiegel, der ist auf der einen Seite klein. Also da habe ich das normale Spiegelbild und wenn ich den umdrehe, dann habe ich ein vergrößertes Spiegelbild. Also wow. Convex und dann bin ich ein bisschen größer zu sehen und das ist ja dann auch gefährlich, wenn du mit dem Laserstrahl auf einen konvexen Spiegel zielst und den abfeuerst, dann weißt du nicht genau, trifft es die vielleicht wieder selber oder vielleicht wissen sie nicht den Unterschied zwischen konkav und konvex und
ne, aber pass mal auf, konkav, konvex, das heißt ja, dass das das, was du vorher gesagt hast, mit Einfallswinkel ist Ausfallswinkel, eigentlich obsolet macht.
Eben. Also das war auf der Rückseite, Dieter. Das ist die Erklärung. Ich weiß es eh ganz genau.
Ja, unsere Helden kommen zurück aus dem Weltraum, wo sie ohnehin nichts ausrichten können und sind dann wieder im Königspalast. Und im Königspalast, die Jungs, da treffen sie endlich auf den heißgeliebten Mechanek Und Mechanic, der sagt auch gleich, He-Man, hast du gesehen, wie es um Castle Grayskull steht? Ja, Nona, er war im Weltraum, er hat alles gesehen, genau. Und da taucht dann auch Webstor auf, Webstor vor den Toren des Palastes. Und er erzählt He-Man diese Geschichte. Was mir an dieser Szene auffällt, ist, dass der Webstor, er erklärt He-Man auch, Beastman hat die Pläne verändert und das hätte er niemals tun dürfen. Also meine Frage an euch zwei ist, ist jetzt die Maschine so gefährlich geworden oder dieses ganze Untergehen von Eternia, dass die Maschine die Pole schmilzt, ist das passiert, weil Beastman die Pläne verändert hat? Hätte die Maschine in Wahrheit etwas ganz anderes gemacht?
Wow, ja, das ist eine sehr gute Frage.
Das ist die große Frage auch dieser Folge eigentlich.
Das ist die große Frage Beastman, unserer Zeit.
Ja, in Wahrheit. Hat Beastman tatsächlich dazu beigetragen, dass diese Meeresgeschichte und dazu kommt und dass das sozusagen dadurch es nicht mehr möglich ist, also dass Skeletor sozusagen, wenn er das versteht, dass es nur noch auf dem Grund des Meeres ausgeschaltet werden kann, dass er dann sagt, oder derjenige, der das findet, na dann kann ich diese Maschine nicht bauen, denn man kann sie ja nie wieder abschalten. Und er hat aber nicht mit der Dreistigkeit von Skeletor gerechnet. Möglicherweise ist es so.
Das ist das klassische Dilemma einer Doomsday-Device, oder? So, wenn man irgendwas, wenn man weiß, wenn man das macht, dann ist alles verloren und das soll dann abschrecken. Wahrscheinlich war das Konzept von Beastman, wenn die Maschine jemals gebaut wird, dann geht alles unter, ganz egal was, Castle Grayskull, Snake Mountain, in Webstor seine Spinnen, alles ertrinkt, im Bass auf seine Wespen, fliegen vielleicht noch ein bisschen, aber fallen dann auch ins Meer. Und ja, und das war wohl das, was sich Beastman damals gedacht hat, was nie passieren werden kann, weil das keiner wagen würde.
Ganz kurz nochmal zurück auf Mechanic, müssen wir jetzt natürlich schon nochmal zurückkommen. Unser lieber Freund Mechanic, er ist ja ein Highlight der Hörspiele und er ist wirklich so gut gecastet, das ist herrlich und in der nächsten Folge, in der übernächsten Folge hat er dann seinen ganz großen Auftritt, Mechanic und das Erbe des Grauens, aber He-Man ist ja offenbar von Anfang an kein großer Fan von Mechanic, weil er sagt, Mechanic, der galaktische Kundschafter ist auch da, ist ziemlich genervt und das ist mir vorher nie aufgefallen, dieses Mal erstmals. Sehr interessant. Und später dann hört man den Mechanic auch nochmal als Volk. Aber da ist die große Frage, ist er wirklich ein Teil des Volkes oder ist er auch da Mechanic? Weil
was sagt er? Sagt er, wir sind das Volk oder was schreit der Mechanic da?
hört ihn nicht an! Das Scheusal ist von Skeletor geschickt worden, glaube ich, sagt er. Oder so.
Aha, okay.
Stratos ist da übrigens auch wieder im Volk. So der Mann für alles.
Natürlich. Aber weil du angesprochen hast, He-Man ist genervt. He-Man ist dann auch beim großen Finale, oder? Bevor er taucht, ist er auch genervt, weil He-Man entschließt sich ja dann mit der 4 Minuten Sauerstoffflasche in die ganz tiefe
Er würde das Unmögliche möglich machen, aber ich verstehe schon, warum er genervt ist. Es ist ein sehr, sehr langer Tag für den He-Man schon. kann man so sagen, oder?
Ja. Er hat wirklich wir können uns sehr gut in die Situation auch hineinversetzen.
Eigentlich. Ja, er war im Weltall, er war Castle Grayskull, er war voll unterwegs, er hat vorher irgendwie Rosen nur geschnitten, wollte nur ein Gedicht schreiben und jetzt muss er noch tauchen bis in die tiefste Schlucht und das alles an einem Tag, Leute.
Ja. Das ist echt ein harter Tag.
Ja. Ja, voll. Der würde es einfach hinter sich bringen und endlich... Ja, wieder weiter
am Gedicht arbeiten. Es muss ja irrsinnig mühsam sein. Da geht es wieder wochenlang, hast wieder gechillte Zeit und dann spielt sich alles innerhalb von 45 bis 50 Minuten ab. Also das ist ja...
Ja, voll.
Definitiv, genau. Jedenfalls wie Orko seine Hilfe anbietet, sagt er ziemlich genervt, danke, lieber Orko, aber deine Zauber helfen mir jetzt auch nichts. Ich muss tauchen und das tut er ja dann auch. Er taucht hinab, mhm, oder? Das erwartet auch das ganze Volk von Eternis von ihm, dass er als unser Held, dass er
den. Ja, aber jetzt muss ich wieder mal was einbringen, ja, was Ernsthaftes. In den Hörspielen ist man es ja gewohnt, dass nicht ganz so übertriebene Fiktion herrscht wie in den Zeichentrickserien oder wie in der Zeichentrickserie. Das heißt, er schmeißt ja nicht mit Steinen herum und das Zauberschwert wirbelt ja normalerweise nicht, also schon ab und zu mal, aber nicht gang und gäbe, dass das Zauberschwert herumwirbelt und dann alles kurz und klein macht oder alle Sachen abwehrt. Das ist man eigentlich in den Hörspielen nicht gewohnt. Und deswegen ist es mir damals als Kind auch schon komisch vorgekommen, dass er jetzt diese extreme Situation bewältigt. Also da passt einfach sehr, sehr viel nicht zusammen. Also man braucht mehr nicht drüber reden, ja. Also ohne Tauchanzug, ohne größere Sauerstoffflasche, ohne Druckausgleich und alles Mögliche auf 10.000 Meter Tiefen, auf 10.000 Meter Tauchen, nur mit einer Kugel am Fuß.
Die Kugel zieht ihn runter, ja.
Passt eigentlich nicht. Und das möchte ich auch noch in die Waagschale werfen. Warum haben sie einen Weltraumgleiter, den sie zwar jetzt in der Folge nicht benutzen, genau, aber kein U-Boot?
Ne? Ja.
Alles haben sie, aber sie haben kein U-Boot.
Ja, na, sie haben nicht einmal ein größeres.
Ohne alles da, ob ich.
Sie haben nicht einmal eine größere Sauerstoffflasche.
Ja. Also, das fällt einem als Kind schon auf. Das ist
also da
lächerlich in Wirklichkeit.
Das fällt einem als Kind auf, ja. Sie haben wirklich jede Technologie, meine Damen, er findet jede Waffe, aber er erfindet keine große Sauerstoffflasche, kein U-Boot, keine Taucherglocke.
Mann, das wäre mein Traum gewesen. Ich bin so großer U-Boot-Fan. Wenn es Masters U-Boote gegeben hätte, das wäre genau voll gewesen. Für mich hätte ich so
gerne. Definitiv, ja. Na, also das ist eine Schwachstelle, ja. Sie sind so technisch ausgestattet, aber haben einfach nichts, um runterzutauchen, ja. Das fällt hier auf. Trotzdem, die ganze Szene ist ja so, eigentlich das wahre Finale, den wahren Klimax der Geschichte, wie He-Man runtertaucht, mit den Meeresmonstern kämpft und so weiter und die Maschine suchen muss, sie vielleicht nicht gleich findet und keinen Sauerstoff mehr hat. Das kriegt man ja alles nicht mit. Als Hörer ist man ja oberhalb des Wassers bei Man at Arms,
ist man an der Oberfläche, Orko,
Tila, genau, beim Volk, ja. Also wie habt ihr das so gefunden, dass man eigentlich jetzt den Höhepunkt der Folge so gar nicht mitbekommt?
Habe ich auch sehr, sehr, sehr komisch empfunden und es vergeht dann auch relativ schnell. Er taucht halt weg und dann sagen sie plötzlich, ja, er ist schon so lange weg und so. Kriegst du als Hörer gar nicht mit, dass er wirklich, es fühlt sich nicht lang an und plötzlich ist er wieder da und zack, Geschichte zu Ende. Ich habe das Ende, es ist ja nur ein Teil einer Trilogie, es ist ja nicht wirklich das Ende, aber das habe ich sehr unspektakulär und dann schnell so schnell hingefuchtelt irgendwie empfunden. Wie wenn ihnen die Ideen ausgehen, ja, lass man tauchen, dann ist lange weg, da ist er wieder, super, alles gut.
Genau.
Tschüss, ja, für dich, alles Gute.
Klassische fertig, Krankheit, ja, sozusagen der Hörspielfolgen, dass einfach am Schluss da ihnen die Zeit ausgeht und du hast vollkommen recht, Dieter, man hätte hier natürlich mit dem He-Man mittauchen müssen als Hörspielhörer oder Hörspielhörerin. Wäre dann natürlich viel, viel spannender und interessanter noch gewesen und nicht ganz so, ja, lächerlich.
Und jetzt erzähle ich euch beiden die große Überraschung. Also das hätte der Hagi Francis nur sehr, sehr schwer hingekriegt. Weil wenn jetzt He-Man da runtertaucht, und ich meine, er hat zwar vorher gerade im Weltraum geredet, im offenen Wind Rider.
Nee, er hätte so einen runden Taucherhelm, was ist so eine Glocke, ja, genau, hätte er gebraucht, dann hätte er reden können. Da ist die Schlange, ich muss sie töten. Ah, die Maschine, Hier ist sie, wo ist nur der Knopf? Ich habe keine Luft.
Also, richtig. Da gebe ich dir recht, er hätte einfach einen Taucheranzug mit Funkgerät gebraucht, wäre runtergetaucht, wäre ständig mit Man-at-Arms verbunden gewesen, Man-at-Arms vielleicht auch noch von oben mit technischen Geräten gesagt, ah, He-Man, du bist zu weit rechts, die Schlucht liegt noch 120 Meter links von dir, tauch da mal runter und so. Das wäre cool gewesen, ja. In Wahrheit lässt uns da die Folge im Unklaren. Oder was da wirklich da unten passiert ist, hat er überhaupt gegen Monster gekämpft oder nicht? Man weiß es nicht.
Na, aber es suggeriert nur dieses Cover. Nur das Cover, das wir eingangs besprochen haben, suggeriert, dass er da unten mit irgendwelchen
Schlangen kämpft. Ja, und ich glaube entweder also Skeletor oder Merman, irgendwer sagt es schon auch, dass es am Grunde der Teufelsschlucht, dass es da Monster gibt. Und es ist die Teufelsschlucht, nicht die Todesschlucht.
Könnte auch Legende sein.
Kann auch Legende sein. Jedenfalls, das Finale in dieser Folge wurde so gelöst, dass der Hörer nicht mitbekommt, wie He-Man jetzt genau Eternia rettet, wie er die Maschine findet, wie er sie abschaltet. Ja.
Da wäre noch Potenzial drin.
Vielleicht gewesen.
Was ich auch noch total super finde, darf ich das nur kurz sagen, es ist ja cool, die Spiegel sind so eingestellt, dass die Sonne auf die Pole scheint und die schmelzen.
Ja.
Oder? So, dann schaltet He-Man diese Maschine aus und schwuppdiwupp ist alles irgendwie wieder rückgängig, oder? Gemacht. Also dann plötzlich friert wieder alles ein, das Wasser wird wieder gebunden. Mhm. Das ist super, oder? Das könnte man auf der Erde dann auch so
machen. Ja, vielleicht. Ja, genau. Einfach das rückgängig machen. Die ganzen, also den Schalter umlegen, der die ganzen CO2-Emissionen wieder zurücksaugt und dann wird alles wieder normal. Na, aber um bei dieser Geschichte zu bleiben, jetzt ist der He-Man taucht da runter unter größten Gefahren. Und der Merman, das ist ja sein Reich, der ist auch da irgendwo. Warum taucht der ihm nicht einfach nach in gewisser Entfernung? Und wie der He-Man dann wieder rauftaucht? Dann ist der Merman ganz unten und schaltet die Maschine
einfach vorher, oder ein. Wenn er einfach nur oben wieder warten würde und der He-Man taucht auf und sagt, ich hab's geschafft. Und der Merman dümpfe den nochmal ordentlich runter.
Nur bis auf 10 Meter runterdrücken. Ja,
ja, genau. Der Krakow zirkt dem runter bei den Füßen. Das wäre schön. Das wär für mich eigentlich ein schönes Ende
gewesen. Ja, aber vielleicht schaltet es in der nächsten Folge wieder ein.
Na, aber das ist... Genau, und der Merman kommt und, ne, oder der Merman verhöhnt ihn einfach und sagt, He-Man, tauch nochmal, weil jetzt schalte ich die Maschine wieder ein. Er kann das ja, das haben sie ja in der Folge ungefähr dreimal erzählt. Nur Merman kann den Schalter bedienen. Einfach wieder einschalten. Also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, He-Man schaltet auf off sozusagen und die Weltraumspiegel werden kaputt, stürzen runter, das erzählt ja sogar der Erzähler, dass die Spiegel dann in der Atmosphäre verglühen. Aber auch da, also warum passiert
alle
das
Systeme gleich? Auf
also wenn
off,
die im Orbit sind, ja, alle Systeme auf off. Aber trotzdem, also was hat dann die Spiegel im Weltraum gehalten? Was die Macht der Magier? Wo ja, ist da der Zusammenhang?
Der Zusammenhang muss mit den Magiern erklärt werden. Das ist richtig. Die Maschine ist zerstört worden, vielleicht hat er es nicht abgeschalten, vielleicht hat er es zerstört. Damit hat er die Macht der Magie einstweilen einmal zerstört. Und ich kann euch Folgendes sagen, es geht noch weiter. Es geht noch weiter und da werden wir uns dann in der nächsten Folge damit befassen.
Puh, kann man durchatmen, ja.
Da werden wir uns in der nächsten Folge
damit ein bisschen kürzer befassen.
Genau. Jedenfalls, also wir sind jetzt am Schluss angelangt. Die Schlussszene mit Merman und mit Orko und mit der Laus haben wir schon beschrieben. Und ich glaube, wir können jetzt zu unserem Fazit kommen. Oder Jungs, was sagt ihr?
Ja, ja. Ich muss sagen, mir hat die Folge im Allgemeinen ganz gut gefallen. Es hat natürlich ein paar Unschlüssigkeiten gegeben. Ich habe sie abwechslungsreich gefunden. Mir taugt, dass sie im Weltraum waren. Habe ich sehr speziell gefunden. Tauchen taugt mir auch immer. Ein Abschlussgag hat mir taugt. Merman kommt vor. Die Beastman-Hintergrundgeschichte. Ich muss sagen, es ist eine, wenn nicht sogar die beste Masters-Hörspiel-Folge, die ich jemals gehört habe. Und ich habe es, glaube ich, schon öfters erwähnt. Ich habe es zweimal gehört sogar. Und ja, und ich freue mich wirklich auf die nächste. Das will was heißen und ich freue mich auf die nächste und ich werde mir die Trilogie auf jeden Fall, ob ich dann noch dabei bin in Folge 17 oder 18, das müssen die Fans entscheiden, die anrufen können natürlich oder euch irgendwelche Nachrichten schreiben. Nein, ich werd dranbleiben und für mich war es eine gute Folge und ich bewerte es mit 9 von 10 Punkten.
Wow. Hohe Wertung. Wow. Mein Fazit sagt, ganz, ganz kurz und bündig, alle Szenen mit den Bösen extrem super, alle Szenen mit den Guten, außer vielleicht das mit den Rosen, wirklich unterdurchschnittlich. Das ist sehr, sehr auffällig in dieser Folge. Webster, Beastman, Meerman bekommen an Tiefe, und zwar nicht nur, was die Tiefe im Meer betrifft, sondern was den Charakter betrifft. Und das ist für mich auch ein Geheimnis der Masters of the Universe Hörspiele. Die Charaktere werden hier einfach gut unterfüttert mit Geschichten. Und man merkt, die Bösen sind nicht von Haus aus böse gewesen. Das ist etwas, was einen hineinzieht in die Charaktere, in die Stories, und das macht den Reiz vielleicht auch nochmal zusätzlich aus, zusätzlich zu der Atmosphäre und zu der ganz tollen Aufmachung von den Europa-Hörspielen immer. Und ja, der ganze Vierlefanz im Weltall, was nicht, Spiegel, Tiefsee, dann unten auch Luft anhalten so lang. Ja, das hat mir als Kind eigentlich schon kalt lassen. Da bin ich kein so großer Fan davon. Auch das vermeintliche Ertrinken, wie da der Spannungsbogen aufgebaut wurde, hat mich persönlich jetzt nicht so in den Bann gezogen. Aber die Atmosphäre prinzipiell ist sehr, sehr gut. Die Stimmen, wie immer, sehr, sehr gut. 8 von 10 bekommt diese Folge im Ranking von mir.
Wow, auch sehr gut gerankt. Ja, und lieber Olli, da kann ich mich nur anschließen. Die Folge gehört den Bösewichten definitiv. Skeletor, Merman, Webster, Beastman sind alle großartig. Man hat hier wirklich die besten Szenen und interessantesten Dialoge bei den Bösewichten gefunden. Und in Wahrheit, die Guten, unsere Masters of the Universe, waren so ein bisschen mehr Randfiguren in der ganzen Geschichte. Die Story war wirklich vielschichtig, gut aufgebaut. Ich hab es toll gefunden, wie sie die ganze Origin von Beastman, Webster damit reingebracht haben, die Mystery um die verschollenen Magier. Wirklich sehr, sehr atmosphärisch. Und ja, die Auflösung hat dann, aber das kennt man ja, die hat dann einige Fragen offen gelassen. Viele Fragen zu den Magiern. Was haben die jetzt wirklich gemacht? Wer waren die verschollenen Magier? Was hat ihre Maschine für einen Zweck gehabt und so? Das wird alles leider, leider nicht aufgeklärt. Da hätte man sich mehr erwartet. Aber man kennt das ja mittlerweile. Und wie gesagt, das absolute Highlight hier. Beastman und Skeletor und Webster, großartig in dieser Folge. Deshalb bekommt die Folge von mir auch ein 8 von 10. 8 Punkte von möglichen 10. Und ich sage euch, liebe Leute da draußen, es wird in der nächsten Folge definitiv nicht schlechter. Da bleiben wir auf höchstem Masters of the Universe Niveau. Und ja, da darf man gespannt sein, was in der zweiten Folge der Trilogie passiert.
Ja dann, lieber Dieter, wenn du schon so im Wunderbar. Lauf bist, leite die abschließenden Worte ein. Es war uns ein großes Vergnügen. Schön, dass alle zugehört haben. Und ich werde mich aus dieser Folge verabschieden. Wünsche allen einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal beim Angriff der Magier. Und der Dieter wird uns jetzt sagen, endgültig, warum Eternia auch dieses Mal nicht untergegangen ist. Und ich hoffe, er hat da den passenden Spruch dazu.
Ja, dann muss ich jetzt unserem Gast, unserem Chrissy Faces, der heute zurückgekehrt ist, lieber Chrissy, dir muss ich die Siegertyp-Frage stellen. Du kennst sie noch nicht, ich werde sie dir erläutern. Und zwar, jetzt frage ich dich, lieber Chrissy Faces, wer ist der größere Siegertyp? Glaubst du, das ist Rocky Balboa, der von Apollo Creed zuerst besiegt wurde, aber ihn dann im Rematch in einem unglaublich harten Kampf mit letzter Kraft schlagen konnte? Oder glaubst du, Mechanek, der zuerst von Hordak aufs Glatteis geführt wurde, aber dann durch Mut und Entschlossenheit eines Siegertyps letzten Endes über Hordak und Skeletor triumphieren konnte? Wer glaubst du, ist der wahre Siegertyp? Rocky Balboa oder Mechanek?
Oh, ist das schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mechanek der wahre Siegertyp ist in einem Masters of the Universe Podcast.
Das finde ich schön. Antworten sind frei. Du hättest auch Rocky Balboa sagen dürfen.
Okay, dann sage ich Rocky Balboa.
Zu spät.
Okay, hey, ich bin jetzt auch raus aus dieser Folge. Ich glaube, das wird da so gemacht in dem Podcast. Und wünsche euch noch ein ganz, ganz, ganz schönes Wochenende und eine vor allem schöne nächste Woche. Bis bald beim Machtschädel. Euer Chrissy. Wuhu!
Und ich bin jetzt auch raus, aber bevor ich raus bin, möchte ich euch noch mitgeben, liebe Leute da draußen, Eternia ist diesmal nicht untergegangen, aber es war sehr knapp. Aber ich verspreche euch, Eternia wird auch weiterhin nicht untergehen. Und falls es Skeletor einmal schafft, dann erfährt ihr es hier bei He-Man's Machtschädel.
Ich sage Apollo Creek, wer kennt ihn nicht, den griechischen Boxer, der gegen Rocky im ersten und im zweiten Teil kämpft. Mit seiner blau-weißen Fahne eingelaufen und Hose, glaube ich, auch blau-weiß. Entschuldigung, Dieter, hast du nicht Apollo Creed?
Hast du ja Apollo Creed oder was?
Creed, ja.